Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres 2021, beziehungsweise für die Hörer die erste Folge 2022. Ready for Review, wie immer mit der wunderbaren Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel und wie immer auch du bist wunderbar und schön, dass wir uns zwischen den Jahren unverhofft kommt oft. Doch nochmal zum Podcast aufnehmen treffen.
Genau.
Wir hatten eigentlich gesagt, wir machen eine Winterpause, aber irgendwie klappte das doch nicht.
Ja, wir haben gesagt, letzte Folge des Jahres. Jetzt ist die Frage, ob wir damit Aufnahmedatum oder Veröffentlichungsdatum gemeint haben.
Das ist gut, dass man Anforderungen nicht so genau spezifiziert. Da kann man das nochmal an den Gegebenheiten anpassen, ne?
Aber es war die erste Folge, bei der wir noch zusammen so halb gefrühstückt haben. Also ich habe noch schnell was gefuttert.
Ja, ich hatte gerade Frühstück hinter mir. Ich bin nämlich erst um 9.30 Uhr aufgestanden und um 10 Uhr hatten wir uns verabredet gehabt.
Ja. Genau, und also die Folge ist jetzt quasi noch aus dem letzten Jahr, aber wir nehmen sie quasi schon fürs neue Jahr auf, weil wir auch unseren noch nicht traditionellen, aber nächstes Jahr traditionellen Jahresrückblick machen, richtig?
Genau, und wie in alter Ready for Review-Tradition, die noch keine Tradition ist, aber nächstes Jahr zur Tradition wird, werden wir nur positive Aspekte nehmen. Das kam letztes Jahr gut an und wir fanden das auch super. Und ja, deswegen wollten wir, auch wenn wir Corona-Jahr 2 schreiben, das trotzdem nicht davon abkommen.
Genau, und heute einige Hausmitteilungen. Es geht heute, das kann man schon mal sagen, viel um testgetriebene Entwicklung. Und da sollten wir sagen, wir fangen auch traditionell quasi direkt an mit den Themen und gehen in den Family IT Support.
Genau, denn Weihnachten war bei uns irgendwie ein bisschen tröge, denn wir hatten beide keinen Family IT Support über Weihnachten gehabt.
Ich fand das wunderbar.
Das war wunderbar, aber irgendwie auch ein bisschen spooky.
Also ja, also ich muss sagen, ich musste später, meine Frau musste Family IT Support machen am Family Admin IT Day oder Family IT Admin Day. Das ist, glaube ich, der 26. Und ich musste am Ende ein bisschen mit eingreifen, weil es irgendwann auch um Macs ging und ich da irgendwie in der Familie den Hut auf habe. Aber ansonsten war das wirklich komplett supportfrei.
Ja, dafür hatte Axel halt vor Weihnachten noch Support machen müssen. Und ich hatte ihm gesagt, ich würde mich drum kümmern, aber nicht sofort. Und das nicht sofort hat dazu getriggert, dass er es gemacht hat. Und zwar sollte den Linux-Laptop seiner Mutter an den Drucker anschließen. Und er brauchte halt Druckertreiber. Und nach 3-4 Stunden rief er mich an und ging mit dem Laptop nach Hause. Und da musste ich mir erstmal anhören, wie scheiße Linux auch ist. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt, ja, du musst das Package runterladen und mit dem Package mal installieren, dann ist die Sache erledigt. Und dann war ich mit 5 Minuten durch. Dann hat er mich mit großen Augen angesehen. Habe ich gesagt, so wie du dich mit Windows beschäftigst, musst du dich auch mit Linux beschäftigen und halt Eigenheiten des Betriebssystems halt kennenlernen, und bevor man noch rumschimpft.
Also hast du doch ein bisschen IT-Support gemacht.
Ja, aber war vor Weihnachten, nicht während Weihnachten.
Ach so, ja, es geht ja alles einander über quasi.
Ja, Weihnachtszeit, alles so, okay.
Alles das Gleiche.
Ja, aber das war jetzt ich empfand das nicht als Support, sondern ich habe dann die Shell Magic aufgemacht und dann ging's los.
Das ist interessant, weil ich bis jetzt eigentlich, also ich habe ja auf dem Arbeitsrechner habe ich Ubuntu und auch vorher immer den Eindruck hatte, dass Linux-Drucker eigentlich ganz gut kann.
Kann das auch, aber die hat ja so, das ist halt mit diesen Billigdruckern, ne?
Oh,
dann brauchte man halt, ich muss sagen, aber der Hersteller hat auch Druckertreiber für Linux halt auf der Homepage gehabt, so ist das nicht, und sogar in allen gängigsten Formaten für Linux. Und eigentlich wäre ja auch einfach das Step einfach mal runterladen, doppelklicken und dann ging auch der Package Manager halt auf, ja. Und man kannte sich halt mit den Eigenheiten vom Package Manager nicht aus und hat dann das TAR-File runtergeladen. Dann wusste man mit dem TAR-File nicht so nichts anzufangen. Ja, und dann fing halt das Drama halt an, ne?
Ja.
Da war keine Exe zum Doppelklicken und Ausführen.
Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber der Drucker läuft und...
Ja, der Drucker läuft und ja, einfach den Druckertreiber installieren, den Drucker nochmal reinplacken und dann hat Linux das erkannt, dass er ein Drucker ist, hat sofort den richtigen Druckertreiber ausgewählt und dann ging es weiter. Also das Drama habe ich an der Stelle nicht verstanden.
Ja, Also war es ein ruhiges Jahr. Könnt ihr uns ja mal schreiben, wie bei euch der Family IT Support
Admin
war.
Day, genau, wie der Family IT Admin Day bei euch gelaufen ist.
Ja.
Ja, Family IT Admin Day, das ist schon Zungenbrecher, ne?
Ja, ich hoffe, ich habe es auch richtig ausgesprochen. Ich will jetzt nicht noch live googeln, aber ich glaube, der war am 26. Oder war das der 27.? Nee, 26.
Egal, Weihnachten.
Um Weihnachten rum. Stand jedenfalls bei Twitter und dann habe ich das als gegeben genommen, wie man das so macht.
Genau. Bloß nichts hinterfragen, was auf Twitter läuft.
Ist alles wahr.
Oh Gott,
nee.
Oh, ich sehe schon, wir fangen das so. Wir wenden das ja wunderbar.
Ja. Aber mit neuem Jahr, und damit kommen wir schon zu unseren Hausmitteilungen oder des News des Monats.
Der Woche oder wie auch immer.
Des Tages. Startet auch bei uns auch gleich heute eine neue Kategorie.
Genau. Wir haben nämlich die Kategorie die großen Klassiker. Und wir haben halt, es gab mal, also die Vorgeschichte ist die, wir hatten mal einen Nebensatz erwähnt in einer der Podcast-Folgen, ob es nicht gut wäre, mal Bücher vorzustellen, die für Junior-Entwickler halt sind, halt abseits von Hype. Und dann kam auch in Twitter auch der Wunsch, dass wir das definitiv machen sollen. Aber jetzt eine ganze Folge über Bücher zu reden, fanden wir irgendwie nicht so lustig. Beziehungsweise vielleicht für nicht alle für interessant. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir führen eine neue Kategorie ein und besprechen halt Bücher, die wir sehr, sehr gut finden und die wir halt, natürlich mit Kritiken und so, die wir dann halt, halt euch ans Herz legen würden zu lesen. Und wir würden das heute auch heute mit anfangen, ne?
Genau, also heute kommen gleich zwei. Also wir haben beide nochmal einige Seiten durchgearbeitet, weil eines der beiden, das kam, glaube ich, auch erst kurz vor Weihnachten an und das konnte ich dann am Montag nach Weihnachten erst lesen. Da musste ich mich dann so ein bisschen sputen, damit wir beide besprechen können. Aber beide passen halt thematisch zusammen und ja. Und statt nur eine Folge zu machen, sprechen wir jetzt ein ganzes Jahr über Bücher.
Das ist auch in Ordnung. Ready for Review Bücherclub.
Genau, und wir haben jetzt Bücher schon rausgesucht, also wir haben schon eine ganz lange Liste. Ich glaube, die ist fast länger als die Themenliste. Wenn das überhaupt möglich ist.
Und die ist noch nicht mal vollständig. Wir haben gesagt, wir machen das erstmal, vor allem da sind auch Bücher drin, wo einer von uns nur gelesen hat und wir hatten gesagt, okay, der andere müsste zumindest mal reingeschaut haben und mal quer gelesen haben,
ja,
damit das auch ein Ready for Review Approved bekommen könnte.
Genau, und da arbeiten wir uns jetzt so ein bisschen durch. Wenn ihr noch Bücher habt, wo ihr sagt, das ist ein großer Klassiker, ne, dann schreibt uns auch gerne mal bei Twitter oder im Discord. Da freuen wir uns auch über Feedback. Das nehmen wir alles auf, damit wir es noch voller als die Themenspalte bekommen.
Genau, noch voller.
Ja. Ja, okay. Und dann haben wir noch eine neue Idee, denn wir hatten ja unseren richtig schönen Weihnachtsplausch.
Ja, da haben wir uns sehr gefreut. Dass, wir fanden es auch toll, dass so viele Leute gekommen sind. Also für den ersten Hörertreff würde ich sagen, war das ein voller Erfolg.
Ja, fand ich auch. Mega gut. Und zwar auch richtig, war richtig schön, angenehm und nett. Hat richtig Spaß gemacht. Ja.
Nichtsdestotrotz haben wir den Eindruck gehabt und deswegen würden wir ein neues Format auch einführen, dass wohl einige nicht zu Wort kommen konnten. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir wiederholen das, aber ein bisschen strukturierter, damit wir auch mehr Möglichkeit haben, auch zu moderieren, dass wir halt einmal, wir haben auf einmal ein Quartal haben uns geeinigt, Review-Sessions halt machen, wo halt Q&A zu den Folgen, so eine Art, ja, es ist ein Hörertreffen, aber so eine als Art Review zu den letzten Folgen.
Genau, weil wir wollten so ein bisschen, also es war halt, es war aber auch gewünscht eigentlich, so ein bisschen unstrukturiert. Wir haben ja bewusst keine Themen so richtig reingebracht.
Ja.
Aber war ein bisschen schade, wie du schon gesagt hast, dass nicht alle so zu Wort kamen. Und wir haben uns gedacht, naja, man geht ja vielleicht auch in so ein Hörertreffen mit rein, um auch ein bisschen über den Podcast zu sprechen oder über Themen aus den Folgen. Das kam so von unserer Wahrnehmung her so ein bisschen kurz. Und deshalb haben wir gesagt, okay, dann gehen wir ein bisschen mehr Struktur vor. Dann ist der Podcast ready for review und in Discord ist dann einmal im Quartal das Review. Und das werden wir jetzt nicht wie ein Review aufziehen, nehme ich mal an, aber wir wollen das so ein bisschen strukturierter, wie du schon gesagt hast, dann machen und ja, das geht auch sehr bald schon los. Aber dazu mehr in der Terminespalte, würde ich sagen.
Genau, das machen wir dann auf jeden Fall in der Terminspalte halt.
Genau. Ja, wir springen durch die Themen, aber die nächste Hausmitteilung ist quasi, dass wir nicht genug zu Weihnachten bekommen haben und das ändern wollen. Ich glaube, das war der denkbar schlechteste Einleitung zu dem Thema.
Ja,
Aber ja.
genau, noch mehr Konsum, ne?
Ja.
Ja, und zwar, wir hatten uns auch Gedanken gemacht, also jetzt nicht vom Stuhl fallen, sowas, dieser Podcast ist weiterhin for free bleiben. Das ist unser Beitrag zu der Open Source Community. Nichtsdestotrotz, wenn ihr uns unterstützen wollt oder uns was Gutes tun wollt, haben wir unsere Homepage entsprechend angepasst und wir haben halt zwei Wunschlisten veröffentlicht, wo ihr uns mit Konsumgütern beglücken könnt. Und das wird dann auch entsprechend in der Konsumspalte halt dann auch dann besprochen werden. Ja, also wenn ihr uns was Gutes tun wollt und denkt, ihr habt keine Ideen, wie ihr uns unterstützen könnt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, mit der Wunschliste uns jeweils uns zu beschenken und dann würden wir es auch in der Konsumspalte auch besprechen, wie unser Eindruck davon ist.
Genau, das machen wir jetzt und die andere Möglichkeit, uns zu beschenken, weil ihr müsst ja kein Geld dafür ausgeben, ist einfach uns zu bewerten, weil ich glaube, das kann man jetzt auch bei Spotify seit Neuestem machen
Genau.
und bei iTunes und überall und ihr helft uns halt, Reichweite zu generieren darüber, dass ihr das positiv bewertet und wenn ihr sagt, hey, wir wollen den Pod, ich will den Podcast gut, ich will die, dass die Reichweite größer wird, dann kann das, können die mehr machen damit und dann machen die auch mehr. Dann könnt ihr uns auch einfach nur irgendwo positiv bewerten auf der Plattform eurer Wahl, Werbung für uns machen und dann freuen wir uns genauso wie über materielle Güter. Ja.
Genau. Also es gibt viele Varianten, wie ihr uns unterstützen könnt.
Genau.
So, da kommen wir noch zur letzten Hausmitteilung für diese Folge und dann können wir die Linie eigentlich loslegen, ne?
Ja, dann geht's richtig los.
Genau. Ja, vielleicht haben es ein paar auf Twitter schon mitbekommen. Ich habe die Software des Kamerun-Gebiet Aura verlassen. Der ist halt, ich habe jetzt das letzte Quartal genutzt, ein bisschen Hausputz zu machen in der Community-Arbeit. Und da ich werde einfach energietechnisch nicht mehr so viel machen können. Und deswegen mit schweren Herzen habe ich dann mich entschieden, Zoffwerkskammer Ruhrgebiet, die Orga zu verlassen. Und ja gut, ich habe ein bisschen Revue passieren lassen und das waren doch schon 9 Jahre, wo ich da
Hui.
drin war. Und warum es mir schwer gefallen ist, ja, ich glaube, das war halt ohne die Zoffwerkskammer, so wie die mich ja in den letzten Jahren begleitet hat, wäre ich auch jetzt so beruflich auch nicht so weit gekommen, wie ich halt gekommen bin. Und deswegen, ja gut. Aber wie jemand auch schon auf Twitter geschrieben hat, Aufruf zu neuen Ufern. Ich weiß nicht, ob neue Ufern. Ich bin halt bin froh, wenn ich jetzt die alten Ufer erstmal wieder erreiche. Aber ich muss halt auch ein paar Häfen an diesen Ufern halt dann auch Adieu sagen. Und da ist einer der ersten Opfer, würde ich mal sagen, in Anführungsstrichen, ist halt dann die Softwareskammer. Und eigentlich war die belegen schon seit Jahren, weil ich bin ja aus Dortmund damals weggezogen nach Neuss. Das war mit den On-Site sowieso ein bisschen schwierig und das hat dann nur funktioniert, weil die anderen Orga-Team das vor Ort dann gemacht haben. Und mit Corona ist es halt auch ruhiger geworden und das war für mich jetzt durch meine Erkrankung, ja, das war eigentlich ein logischer Schluss, dann einfach mal das einfach einen sauberen Cut zu machen. Und ich wünsche den Jungs und Mädels halt im Orga-Team alles Gute. Und dass sie das auch wenn Corona vorbei ist und wieder on-site möglich ist, einen guten Neustart hinlegen können. Und ja, nochmal an der Stelle da vielen Dank für die Softwareskammer-Rubin.
Ja. Und du bist ja trotzdem noch der Community erhalten. Du bist
Ja,
ja noch da.
natürlich. Also, ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen einzurichten, zu Treffen zu gehen und sowas. Aber sowas zu organisieren ist doch nochmal eine andere Hausnummer. Das ist halt, ja. Wer mal Community-Arbeit gemacht hat, der weiß, worüber ich rede.
Genau. Ja.
So.
Damit sind wir mit durch den Hausmitteilungen durch. Wir haben aber noch eine News des Monats. Und
Ja.
zwar habe ich Heiligabend quasi den perfekten Artikel im Internet gefunden. Oder war es der 23? Ich glaube, es war der 24. Müsste ich sonst jetzt gucken. Und zwar mein ehemaliger Kollege, der Andreas Huben, wer Herr Mieswils Wissen gehört hat, kennt den. Der hat einen Artikel geschrieben unter dem Titel How I Found the Holy Grail und dann in Klammern auf Keyboard Layouts und hat seine Reise ein bisschen beschrieben, die ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, was Tastaturen und Keyboard Layouts angeht, weil der eigentlich genau dieselben Probleme hatte, die ich habe, was so andere Keyboard Layouts angeht. Und ja, er hat da eine Lösung gefunden, nämlich ein Layout, das ich auch nicht kannte, das EU oder Euro Tastatur-Layout, das quasi dem amerikanischen Layout entspricht, wenn ich es richtig verstanden habe, aber die Umlaute sehr passend oder sehr gut belegt hat, dass man da schnell drankommt. Und das ist scheint so die, also auf den ersten Blick scheint das so die Kombination zu sein, die man haben möchte, wenn man diesen Vorteil haben möchte des US-Layouts mit den leichter erreichbaren Tasten fürs Programmieren, aber trotzdem noch irgendwie mit Menschen kommunizieren möchte und dabei Umlaute benutzen möchte. Und ja, das werde ich, werde es auf jeden Fall testen. Die Sandra ist sich, glaube ich, noch nicht ganz sicher.
Doch, aber desto länger wir jetzt darüber reden und Spoiler, der Daniel hat sich im Vorgespräch da schon die Tastatur bestellt. Und während des dachte ich so, ja, okay, ich glaube, jetzt mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber ich glaube, ich werde mir einfach auch nochmal eine US-Layout-Tastatur bestellen. Ob es jetzt die Billig-Variante wird oder gleich eine mechanische, damit ich das eine mit dem anderen verbinde, also nochmal eine andere mechanische Tastatur auszuprobieren, das müssen wir nochmal schauen. Aber eigentlich ist sie schon entschieden, weil wir in der nächsten Folge darüber reden wollen und damit ich mitreden möchte, bestelle ich mir sie jetzt auch. Also von daher, also der Podcast führt dazu, dass wir hier Sachen einkaufen, die wir normalerweise nicht kaufen würden.
Die wir jetzt sonst auf der Wunschliste hätten, ja. Ja. Aber ja, also ich habe mir bewusst, ich habe es wieder Andreas quasi am Anfang seines Artikels schreibt gemacht und habe gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir eine günstige Tastatur, weil ich erstmal das Layout ausprobieren will, bevor ich mir eine teure mechanische kaufe und dann merke ich nach einer Woche oder einer halben, dass ich damit nicht arbeiten kann. Und dann, sag ich mal, verzichte ich jetzt am Anfang mal lieber auf das angenehme Tippgefühl und ja, schau mal, ob das so funktioniert und dann,
ja. Genau, und ich überlege mir halt einfach eine neue mechanische Tastatur zu kaufen und halt nicht die Sharkoon, sondern eine andere, damit ich einfach mal auch eine andere mechanische Tastatur ausprobieren kann. Und dann halt, wenn es mir nicht gefällt oder so, dann kann man sie immer noch weiter kaufen.
Genau. Aber für mich ist das jetzt so gerade so das Layout, wo ich sage, hey, das sieht das erste Mal so wie ein Layout aus, das irgendwie so halbwegs nach Standard aussieht. Also die meisten Tasten entsprechen dem, was auf der Tastatur steht. Da bin ich vielleicht zu alt, da brauche ich also ab und zu noch die Hilfe. Ja, oder ich habe mich einfach daran gewöhnt, manchmal auch zu gucken. Und ja, da bin ich echt gespannt. Einen Kommentar möchte ich aber auch noch erwähnen vom Kobe bei Twitter. Der hat nämlich geschrieben, dass er das schon die ganze Zeit am Mac macht, weil der Mac da bei der Tastatur wohl so ein bisschen besser den Support bietet. Das weiß ich nicht, weil ich halt immer nur ein deutsches Layout am Mac hatte. Ich habe es aber so in Erinnerung, dass wenn du da lange eine Taste drückst wie A, dass dann der Vorschlag für A kommt. Geht wohl auch da, also so, dann braucht man nicht sofort das Layout ändern. Genau, und dieses EU-Layout, das sieht echt sehr, sehr gut aus. Das werden wir auch verlinken in den Shownotes. Das ist wohl bei Linux relativ leicht zu installieren, beziehungsweise oft schon dabei, habe ich jetzt noch nicht geprüft. Und ja, lässt sich auch auf jedem anderen Rechner einrichten. Und ja, nächste Folge werden wir darüber berichten, ob sich das jetzt irgendwie gelohnt hat für uns.
Genau, ich glaube, wir werden Tastatur-Layout sowieso mal ein bisschen nochmal in den nächsten Folgen ein bisschen näher nochmal erörtern. Auf Wunsch, auf Hörerwunsch.
Genau, weil man halt sagen muss, also jetzt spreche ich mal nur für mich, dieses Thema, ich fremdel da so ein bisschen mit. Also ich war nie der Mensch, der irgendwie so komplett blind getippt hat. Und dann ein Layout, ein anderes drauf zu machen auf die Tastatur, das nur weil sich das irgendwie besser verhalten soll, hat mich noch nicht so ganz überzeugt, aber ja, Das ist ja jetzt, sagen wir mal, der erste Schritt in die große, das große Thema der Tastaturlayouts.
Also ich muss sagen, ich habe das Thema irgendwie ignoriert, weil ich hatte auch kein Bedürfnis gehabt, mein Tastaturlayout zu ändern. Also ich hatte auch keine Sehnenscheidentzündung, also das wohl bei vielen Programmierern, wo sie halt von der deutschen Tastatur umsteigen auf eine US, weil sie halt irgendwelche Krankheitsbilder an den Händen haben und da auch dann eher so, da kann ich die Motivation verstehen, aber da bei mir noch zum Glück zumindest das noch, kann auch keine Wehleiden haben, hatte ich da und nicht mit der Deutschen ganz gut zurechtkomme und in täglichen Arbeit hatte ich da keine Notwendigkeit gesehen. Aber das EU-Layout, da gebe ich den Daniel recht, das sieht so aus, wo ich dann sage, okay, da würde ich dann nochmal eine Chance geben. Aber das ist dann halt ein Thema für eine der nächsten Folgen.
Genau, da werden wir mal gucken, wie das ist, aber wir bleiben da für euch quasi am Ball. Ja.
Aber keine Sorge, wir werden jetzt nicht zur Tastatur-Podcast. Das,
wer weiß, wer weiß.
Oh, Daniel.
Ja, wer weiß.
Wir müssen Bücherclub. Ja immer. Das Jahr 22 steht im Zeichen des Bücherclubs.
Genau, denn jetzt kommt die neue Kategorie, die großen Klassiker.
Genau.
Und wir fangen direkt mit Kent Beck an.
Ja. Die Vorgeschichte ist die, Daniel schrieb mich an in der Sandra-App. Und Sandra, wie bist du zum Thema TED gekommen, wo das verstanden hat? Also die ganzen Blogposts und sowas, die sind ja ganz cool und die Cutters sind auch ganz cool. Aber was halt bei vielen bei diesen Sachen halt fehlen, ist halt ein Realbeispiel, wie man halt halt ein Realbeispiel an die Sache rangeht. Und da habe ich ihm geschrieben, er soll sich mal das Teststream Development by Example von Kent Beck mal durchlesen. Weil das Coole ist, das ganze Buch, also mein Gefühl, also das ist aus dem Jahre, weiß ich gar nicht, ist Anfang der 2000er, meine ich, ne? Muss ich mal spicken.
Ja. Ich
bin ganz super vorbereitet.
Jetzt gucke ich auch mal gerade schnell, ob ich es sehe.
2007. Also zumindest die Ausgabe, die ich jetzt hier habe.
Ich habe hier 2003 stehen. Copyright 2003.
Ah, genau, okay, der 11. Print, ich hab die 11. Print Edition. Okay, du hast recht, 2003, also Anfang der 2000er Reihe. So, das ist, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Und da, ich glaube, wäre YouTube und sowas Streaming da schon angesagt, da hätte man wahrscheinlich einen Stream draus gemacht, aber ne, der hat da halt ein Buch gemacht und da ist er halt an der Realität, ein Beispiel, was bis an der Realität angelangt ist, halt das haben durchimplementiert und hat dazu ein Buch geschrieben.
Genau, ich möchte dann, noch eine Sache gerade kurz reingrätschen, warum ich das gefragt habe. Also ich habe vorher schon TDD gemacht. Ich habe aber jetzt gerade die Situation, dass ich auch Teams habe, die ich da ein bisschen mehr hinbringen möchte. Und da, so ging es mir primär auch darum zu überlegen, hey, wie kann ich mit realitätsnahen Beispielen da arbeiten, was gibt's da schon, was kann man da beachten oder welches Buch kann man auch weiterempfehlen in der Hinsicht, wenn jemand sagt aus dem Team, hey, ich will mich da jetzt auch noch ein bisschen reinfuchsen. Denn einfach nur zu sagen, ja, ich will jetzt hier testgetriebene Entwicklung,
funktioniert leider nicht.
Klappt leider nicht, ja.
Genau, und die Cutters sind halt, die sind ganz nice zum Einstieg, aber die stoßen sehr schnell an ihre Grenzen, ne? Also, das ist halt... Ja, und dann ist er halt ein Beispiel am Durchimplementieren und lässt halt einen Teil haben an seinen Gedanken, wie er die Sache rangeht.
Es sind ja mehrere Beispiele, ne?
Ja, es gibt mehrere Beispiele, da will ich dazu kommen. Also, das heißt, es ist halt mal so ein Business Case, würde ich sagen, so Money.
Ja.
Und dann zeigt er nochmal anhand von Unit Framework, wie das nochmal testgetrieben entwickelt werden kann.
Genau, so ein Test-Framework entwickelt der testgetrieben.
Ja, genau. Das ist geil, ne?
Ja.
Eat your own dog food per excellence. Und der dritte Teil des Buches sind dann nochmal so typische Pattern halt von Test-Driven Development wie Red Ball Pattern, Green Ball Pattern, Part Design Patterns, Refactoring. Daniel, du hast das Buch jetzt frisch gelesen. Habe ich deine Erwartungshaltung mit diesem Buchtipp erfüllt?
Ja und nein. Also ich finde, was TDD angeht, ist das echt schön, ihm da zu folgen. Und ich finde auch, das, was du gesagt hast, dass es eigentlich ein besserer YouTube-Stream, also besser als YouTube-Stream geeignet wäre, das trifft hundertprozentig zu, weil du wirklich da wird nicht viel über Theorie gequatscht oder wenn überhaupt irgendwie so zwischen den Beispielen, wenn er ein bisschen erklärt, warum er was macht. Aber primär kannst du halt quasi im Buch die Geschichte verfolgen, wie er da diese Anwendungen implementiert und warum er was macht. Und du kriegst auch mal so ein paar Best Practices mit, keine Ahnung, zum Beispiel, dass du, wenn du gerade den Test fixst, wirklich alles machen darfst, dass du auch Prinzipien brechen darfst, weil du ja danach die Refactoring-Phase hast. Ja? Also wenn es heißt, ich kopiere jetzt eine komplette Klasse, weil danach ist mein Test wieder grün, und danach refactore ich das, damit ich da vielleicht nur eine Klasse habe oder ne, den Code ein bisschen aufgeräumt habe, ist das vollkommen okay. Also da sind so ein paar Best Practices drin. Ich habe mich wieder schwer getan damit, dass die Beispiele dann doch seltener in der Realität vorkommen. Ne, also es sind jetzt keine Cutters, aber es sind jetzt auch nicht richtig, also für mich waren es nicht richtige Anwendungen, die da entwickelt wurden. Und ich habe auch aus dem zweiten Teil weniger gezogen als aus dem ersten. Ja, da sind ein paar andere Problemstellungen da, aber das Grundprinzip war irgendwie klar. Das wären, wie gesagt, zwei schöne YouTube-Streams gewesen. Das hätte ausgereicht. Trotzdem würde ich das Buch empfehlen, weil man auf jeden Fall noch mal ein paar Gedanken mit rausnimmt und testgetriebene Entwicklung noch mal besser versteht. Weil das haben wir ja auch beim Weihnachtsplausch gemerkt. Deshalb reden wir vielleicht nachher noch mal über TDD, dass TDD vielleicht auch noch oft falsch verstanden wird. Und da hilft dieses Buch definitiv und ist auch schnell gelesen. Das sind wie viele Seiten? Ist echt schnell durch.
Ja, ich glaube, das waren zwei Nachmittage so. Ja, gut, zwei Nachmittage ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber mit Anhang sind das 200 Seiten.
Ja, genau. Ich habe 211 sind es bei mir. Also ja, das hat man eigentlich schnell durch. Viele Codebeispiele drin. Also ich bin da wirklich sehr schnell durchgekommen, muss ich sagen. Und ich würde sagen, ist definitiv ein großer Klassiker. Sollte man auch gelesen haben.
Also man darf sich halt, man merkt halt, dass es von 2003 ist, ne? Die Programmierstils liegen einfach auch im damaligen Stand der Programmiersprache. Ich meine, das war Java gewesen.
Ne? Java und Python. Python, ja. Also genau. Das Unit Test Framework schreibt ihr dann in Python, was aber geht, weil, also mir ging es da nicht so um den Code. Also mir ging es dann eher darum, welche Ideen hat er, welche Tests hat er geschrieben.
Und, genau, auch wenn man an vielen Stellen sagt, okay, das würde man vielleicht mit neueren Sprachen schon ein bisschen anders lösen, würde ich trotzdem sagen, es geht, wie Daniel schon sagt, es geht um das Vorgehen und deswegen kriegt das einen Ready for Review approved.
Genau, babam.
Wir brauchen unbedingt Jingles.
Ja, auf jeden Fall. Mehrere steht für jede Kategorie.
Ja. Aber genau, und das war auch die Kritik, kann ich an der Stelle gut verstehen. Das war dann dieses Jahr, das war cooler Tipp, aber das Realbeispiel fehlt mir dann immer noch. Und deswegen hatte ich ihnen gesagt, dann guckt ihr das Buch Growing Object-Oriented Software Guided by Test von Stephen Freeman und Ned Price. Hat das ausgesprochen?
Hoffen wir. Also ja, Steve Freeman würde ich sagen, Ned Price. Also hoffen wir mal, dass der Name richtig ausgesprochen ist, sonst korrigiert uns gerne.
Ja. Ist auch wieder ein Buch eines älteren Semesters. Ich muss auch wieder spicken, aus welchem Jahr das ist. Bei mir steht Copyright 2010.
Das würde ich aber fast nicht. Wo ist denn das?
Ja, könnte aber sein. Nehmen wir an, das ist 2010. Und auch hier ist wieder ein Buch, was halt, aber hier wird, da ist ja der Fokus dran, wie halt das Design der Software halt mit Hilfe von Test halt geführt wird. Und die nehmen auch halt, die fangen an der grünen Wiese an, haben eine Desktop-Anwendung, die sie halt während des Buches halt durchimplementieren, anhand von Tests. Und da merkt man aber schon das Alter von den Technologien her, weil das halt an vielen Stellen halt, wo man denkt, okay, diese Technologie würde ich nicht mehr gehen. Was aber auch hier wieder gilt, es geht um wie das Vorgehen. Also was ich an dem Buch sehr gut fand, war einmal, dass sie mit einem Skeleton gestartet sind. Das heißt, sie so eine Akzeptanz auch, da kommt auch ein bisschen Akzeptanzgetrieben halt auch ran. Das heißt, sie haben so einen großen Setup an, wo sie ihre Anforderungen Akzeptanztests halt machen, wo um zu gucken, okay, folgt das dann halt hin. Und dann wird halt der Leser halt an die Hand genommen und Schritt für Schritt halt gezeigt, wie sie mit Tess halt ihren Design machen und warum sie gewisse Entscheidungen an der Stelle halt machen. Und das Coole ist, was man auch an denen sieht, man hat die ganze Zeit eine lauffähige Anwendung. Die ist vielleicht vom Feature her noch nicht komplett durchimplementiert, aber man hat immer eine lauffähige Anwendung und das kommt halt auch diesem Trunk-Based Development, was wir in den vorigen Folgen mal angesprochen hatten, auch halt sehr nah. Und das war halt dann so der zweite Tipp, wo ich gesagt habe, okay, guck dir das Buch mal an, vielleicht kommt es dem näher. Also wenn du Test-Driven Development halt dann schon verstanden hast bei Example und brauchst halt eher noch was näher der Realität ist, dann würde das dieses Buch halt sein, was ich als nächstes halt empfehlen würde. Und die große Frage an Daniel kam dieses Buch deiner Erwartungshaltung näher?
Ja und nein. Also die ersten zwei Drittel des Buchs finde ich großartig. Viele sehr praxisnahe Beispiele. Man merkt, dass die schon einiges in dem Thema gemacht haben, weil sie für einige Probleme sich schon Lösungen überlegt haben. Also was mir jetzt irgendwie noch gerade wieder im Kopf schwebt, diese Adapterlösung, dass die sagen, hey, also die entwickeln mit Mocks, muss man auch sagen, und die sagen, hey, du darfst Mocks nur entwickeln für Code, den du selber geschrieben hast. Und dann habe ich gedacht, okay, und was mache ich jetzt, wenn ich jetzt meine Library XY habe, weil irgendwie kommt man ja nicht dran vorbei. Und dann haben sie das mit Adaptern gemacht. Da bin ich noch nicht ganz sicher, ob das mit Adaptern immer passt. Aber ich fand den Gedanken eigentlich ganz cool. Ne, geht ja auch vielleicht so ein bisschen in die DDD-Ecke, dass man sagt, okay, das alles, was so mit Libraries zu tun hat, habe ich in irgendwelchen Adaptern, die ich vielleicht über Integrationstests eher teste. Und ja, dann habe ich in meiner eigentlichen Anwendung, sagen wir mal, eher Plain Code, ne, und verwende auch nur Code, den ich selber geschrieben habe. Fand ich so als Gedanken mal ganz nett, drüber nachzudenken.
Also mal auch nicht, ich würde es aber auch nicht unterschreiben, dass man in jedem Fall mal einen Adapter schreiben sollte.
Nein, nein, also habe ich auch extra gesagt, ich finde den Gedanken gut und ich finde, man kann es halt mal berücksichtigen, wenn ich was bearbeite. Es gibt für beide Extreme irgendwie gute Beispiele, ne, wo es vielleicht Sinn macht, so mit so einem Adapter zu arbeiten oder mit so einer, ne, oder genau, wo man es besser nicht macht. Also ich würde den Adapter nicht dogmatisch enforcen. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich fand die Idee gut. Für manche Anwendungsfälle. Ne?
Und, ich wollte nur sicherstellen, dass keiner auf die Idee kommt, zu sagen, die bei Ready for Review haben gesagt, wir sollen alles in den Adapter packen.
Das würden wir nie sagen.
Okay. Genau. Ja? Okay, sorry. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut. Ich fand aber in diesem Buch den letzten Teil, der codelastiger ist, schwieriger zu lesen. Also es hat mich irgendwie. Ich habe mich mehr an dem Alter des Codes da gestört, was mich eigentlich gewundert hat, weil es geht mir ja mehr um die Prinzipien. Da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass es da nochmal eine neue Auflage geben würde, die vielleicht so ein bisschen moderner ist. Also das muss ich sagen, das ist aber auch okay, weil es soll ja ein großer Klassiker sein und da kann man ja nicht immer erwarten, dass der, sagen wir mal, der neueste Stand der Technologie dort abgebildet wird. Ja, aber hätte von meiner Seite auch das große Ready for Review Siegel.
Ja. Ja, also die Kritik kann ich an der Stelle verstehen. Also mich hat es auch gegruselt, wo sie die das Mock-Framework da vorgestellt haben, wo ich mir gedacht habe, klonk, klonk, ja. Die 2000er haben wieder angerufen. Ja, weil das Buch ist ja von 2010, von daher ist es auch berechtigt, ja. Und das Beispiel mit der Desktop-Anwendung, weiß ich auch nicht, ob das jetzt Stand aus heutiger Sicht halt auch so interessant ist, aber ja, es ging halt um Konzepte, ne? Und wir haben ja in einer der Folgen gesagt, dass eigentlich muss man sich Konzepte halt anschauen und deswegen sind die zwei Bücher wenn es um das Konzept TDD geht, halt auf die, haben die Ready for Review approved, die großen Klassiker halt bekommen.
Haben Kent Beck, Steve Freeman und Ned Price nochmal Glück gehabt, dass sie unsere Segen haben.
Ja, genau. Also da haben sie nochmal unsere kritischen Blick da nochmal bestanden. Ne?
Ja, aber Kent Beck wird langsam Zeit für einen YouTube-Kanal, wenn er nicht schon einen hat, weiß ich gar nicht.
Weiß ich auch nicht.
Ja, und dann die neue Auflage. Ich würde sie auch kaufen. Also wenn es jetzt eine neue Auflage gäbe, würde ich die auf jeden Fall kaufen. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich dieses Object-Oriented gut oder schlecht finde in dem Buch. Das liegt aber echt schwer daran, was man für Software entwickelt im Alltag, wie objektorientiert die noch ist. Ich meine, für mich entwickeln die wenigsten Leute objektorientiert, weil nur Klassen zu verwenden, heißt ja nicht, dass es objektorientiert ist. Aber ja.
Ja, kann das aber auch sein, dass der Titel auch wieder was mit 2010 zu tun hat, weil damals halt auch objektorientiert gerade so ein bisschen gehypt worden ist.
Ja, das garantiert. Also, ja.
Ich glaube, heute würde ich das Buch wahrscheinlich Growing Software Guided by Testing nennen, fertig.
Genau.
Also, die Frage ist halt, aber es ist ein guter Punkt, ob das, was sie da jetzt entwickelt haben, objektorientiert ist, ne? Das ist halt auch nur mal so eine Sache. Aber das ist halt, ich glaube, das ist ja auch Dogmatismus an der Stelle, wenn man das jetzt so fein säuberlich in Kategorien halt eintauchen möchte.
Da bin ich jetzt aber, ich frage mich gerade, ob das, also ich denke, man sollte sich da bewusst für entscheiden, ne? Und man sollte nicht etwas nicht objektorientiertes objektorientiert nennen, nur weil man irgendwo Instanzen von Klassen instanziert, ne? Oder Objekte von
Ja.
Klassen instanziert. Ja, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema für eine zukünftige Folge.
Oh ja, ich habe ein guter Ready for Review. Ja, ich hatte. Ja, gut, das vollkommen. Also ich glaube, ich gebe recht, von beiden würde ich mir auch eine neuere Auflage wünschen, die ein bisschen überarbeitet ist. Und bei dem zweiten hätte ich den Titel jetzt auch anders gewählt. Und ja. Aber ich glaube, das muss man in der Zeit einfach mal ein bisschen. Also man muss da jetzt, ich glaube, da muss man milde walten lassen, weil man muss halt das Alter der Bücher jetzt auch mal ein bisschen berücksichtigen.
Ja, also wer die Bücher kauft, weil er glaubt, dass er da besser programmieren lernt, also weil er da den Code sich abgucken kann, der ist komplett falsch. Wem es darum geht zu sagen, ich möchte diese Konzepte haben, ich möchte ein besserer Programmierer werden, dem kann ich beide Bücher auf jeden Fall empfehlen. Sind beide schnell durch. Also ich habe jetzt an beiden nicht lange gesessen. Also wie gesagt, es hat mir ja das zweite habe ich jetzt ja relativ schnell durchgeackert. Hätte ich ein bisschen länger gebraucht, wenn wir jetzt nicht heute die Aufnahme gemacht hätten. Aber ja, würde ich beide jedenfalls empfehlen.
Genau. Wenn ihr programmieren lernen wollt, dann würden wir oder sauberen Code schreiben, dann würden wir andere Bücher empfehlen. Aber dazu kommen wir dann in einer der späteren Folgen.
Genau.
Ja, zu TDD ist ja, du mal hast ja erwähnt, das war ein großes Thema auch beim Weihnachtsplausch. Und der Daniel hat sich jetzt auch berufen, also aufgrund, dass er jetzt mit Teams zu tun hat, ist auch mit TDD, sich mehr beschäftigen müssen. Was ist dir bei der Thematik so am meisten halt aufgefallen?
Also ich glaube, die Frage ist, ich würde es wirklich gerne nochmal gerade komplett erklären, damit wir erstmal vom
Dann feel
Gleichen
free!
sprechen, weil ich habe beim Weihnachtsplausch gemerkt, dass das nicht jedem ganz bewusst ist, was TDD ist und worum es da eigentlich geht. Vielleicht sehen wir das ja auch unterschiedlich, aber ich bin zuversichtlich. Worum geht es eigentlich bei TDD? Also testgetriebene Entwicklung sagt er schon, ich starte mit einem Test. Und ein ganz wichtiger Punkt, der auch gerne ignoriert oder vergessen wird, ist, ich starte wirklich mit einem Test, der erstmal auch nicht durch einen Compiler durchkommt, weil wenn ich jetzt grüne Wiese habe und ich rufe da Methoden oder Klassen auf, die ich jetzt neu erstellen möchte, dann ignoriere ich am Anfang mal den Compiler, sondern schreibe erstmal nur den Test, den ich jetzt grün bekommen möchte. Welche Art von Test ich da schreibe, da fand ich auch wieder Growing Object-Oriented Software bei Guided by Tests gut. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber ich schreibe erstmal einen Test, der fällt hin. Und dann gucke ich dafür, dass dieser Test grün wird. Das heißt, als erstes gucke ich dafür, dass der Compiler nicht mehr meckert. Im Zweifel implementiere ich oder erstelle ich die Methoden mit den Parametern, die da drin sind. Und dann mache ich das absolute Minimum, das notwendig ist, um diesen Test grün zu bekommen. Und dann schreibe ich den nächsten Test. Ja, was ich auch machen kann, ist, nachdem ich ein paar Tests geschrieben habe, dass ich refactoren kann. Dass ich sage, okay, ich refactore zum Beispiel die Tests. Oder wichtiger, ich refactore die Implementierung, weil meine Implementierung vielleicht noch am Anfang mit vielen If-Else-Blöcken arbeitet, weil ich am Anfang immer nur je nach Eingabewerten Rückgabewert gebe oder ne, was Vereinfachtes habe und optimiere in dem Fall quasi meinen Code und dann kann ich auch neue Klassen und neue Methoden und alles erstellen. Die muss ich dann auch nicht testgetrieben entwickeln, weil ich ja im Refactoring quasi Implementierung nur rausziehe, die dann durch den Ursprungstest entwickelt wurde. Und entwickle so quasi schrittweise immer in diesen Zyklen meine Software. Und der große Unterschied ist, dass ich nicht am Ende den Test schreibe, ja, wo das so ein Ding ist, ach, brauche ich das? Ach, das sind nur 3 Zeilen Code, das sieht man doch, dass das funktioniert. Sondern dass quasi auch die komplette Entwicklung des Codes über die Tests getrieben wird. Und ja, ich dementsprechend dann meine Software aufbaue. Was man nicht machen darf, ist zu versuchen, den Unit-Test, den man normalerweise am Ende schreiben würde, am Anfang zu schreiben. Das habe ich schon oft gesehen, weil das ist kapazitativ erstmal schwierig und ist auch nicht der Gedanke von testgetriebener Entwicklung, weil man hier immer mit kleinen Schritten die Software entwickeln soll. Und was man auch nicht ignorieren darf, ist einmal diese Refactoring-Phase, die man ruhig exzessiv immer wieder nutzen kann in Tests und in der Implementierung. Und dass es nicht nur darum geht, eine hohe Testabdeckung zu haben, die habe ich durch dieses Vorgehen normalerweise, sondern dass es auch darum geht, ein sehr gutes Design über die Zeit zu entwickeln. Weil ich über die Tests ja erstmal überlege, wie will ich denn meine Library oder meine Methode benutzen. Und dadurch, dass ich erstmal mit der reinen API anfange da drin, kann ich mir viel mehr Gedanken da rein investieren, wie mein Code aussehen soll, und bekomme normalerweise dann auch schöneren Code, der auch, ja, dann gut getestet ist. Gehst du damit?
Ja, aber ich will das noch betonen, also mir hilft halt Test-Driven Development halt auch meine Gedanken halt zu strukturieren und auch nicht in ein Rabbit Hole halt reinzulaufen. Dann, also mir ist es früher mal halt so gefallen, habe ich Produktionscode geschrieben und dann sind mir 1000 Sachen eingefallen, weil ich dann unterbringen, und das war total krude. Und am Ende hat das halt nichts funktioniert. Und im Endeffekt habe ich dann wieder alles gelöscht, weil ich meinen eigenen Code dann nicht verstanden habe und habe wieder von vorne angefangen. Und da helfen halt Test-Driven Development halt, seine Gedanken halt zu strukturieren. Und dann, was ich ja auch noch unterschreiben würde, Test-Driven Development hilft ja auch, in den Blick halt des Users zu gehen, ne? Ja. Users im Sinne von, wenn jemand meine Methoden benutzt, wie fühlt sich das halt an? Das ist das, was halt ich an der Stelle halt brauche. Und das ist halt einer der wichtigsten Aspekte halt bei Test, also was ich finde, bei Test-Driven Development halt am Vorder-, also für mich halt am Vordergrund steht. Und der andere Aspekt ist halt auch bei Refactoring, was du auch gesagt hast, es geht nicht darum, dass nur den Produktionscode zu refactoren, sondern auch die Tests. Und bei mir gehört auch dazu, dass ich auch mal Tests auch wegschmeiße, weil ich merke, ich brauche sie halt nicht. Und Baby Step heißt auch, dass ich halt auch mit einem kleinen Test anfange und auch diesen Test halt auch iterativ wachsen lasse, wenn das halt passt. Oder auch mal Tests wegschmeiße, weil ich merke, okay, da bin ich auf dem Holzweg oder wie auch immer. Das ist halt wichtig. Ich weiß auch, es gibt halt das ganze Thema kann man auch dogmatisch angehen mit den ganzen TDD-Schools, mit London School oder muss ich Mocks oder nicht Mocks. Also ich sehe das eher, dass das halt in einer Übungssituation ist, halt total cool ist, sich auf diese Schulen halt einzulassen und auf diese Prinzipien. Aber in der Realität ist es halt so, dass es halt, das sind Prinzipien, die ich in meinem Werkzeugkasten habe. Also ich benutze jetzt halt Tools. Und in der Realität ist halt so, je nachdem, welche Situation ich habe, benutze ich eher das eine Prinzipium oder das andere. Und ich würde halt nicht sagen, dass eine von den Schulen halt das einzig wahre an der Stelle sind. Das ist halt, man muss das halt auch wieder als Werkzeug halt betrachten und je nach Situation das halt passt. Ja, mir ist aufgefallen, auch Weihnachtsplausch, das heißt ja, ich schreibe den Produktionscode zuerst und dann halt, ich sage immer, ja, kannst du machen, das Problem ist bei den Leuten, sie finden halt den Zeitpunkt des Absprungs halt nicht, ne? Und ich kann das Gefühl nachvollziehen, also wenn ich halt APIs austeste oder halt Libraries, die ich neu benutze, dann brauche ich halt auch so eine Exploration-Phase. Ich mache das meistens aber auch schon im Test. Und wenn ich dann gelernt habe, aha, so funktioniert das Ganze, dann schmeiße ich normalerweise den Code auch weg und fange dann nochmal neu an, testgetrieben zu arbeiten. Das ist für mich wirklich dann wichtig, dass es eine Exploration-Phase ist und so halt Prototyping. Und dann wird das halt weggeschmissen und dann nochmal von vorne mit dem Test halt angefangen. Oder oder das Gelernte wird gleich im Test halt festgehalten. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob ich diesen Test halt behalte oder nicht. Da gibt es halt auch Gründe dafür und da wieder. Da muss man aber halt dann im Einzelfall halt dann entscheiden.
Jetzt habe ich noch ein paar Gedanken. Das eine ist, was man nicht unterschätzen darf, ist, es gibt eine ungemeine Sicherheit in den eigenen Code, wenn man das testgetrieben entwickelt hat, gerade wenn man refactort. Also mein bestes Beispiel war mal, da hatten wir komplett Zeug mit mehreren Schleifen, was auch ein bisschen fachlich anspruchsvoller war. Und wir haben das testgetrieben entwickelt. Das war in der Implementierung am Anfang keine schöne Implementierung, weil da die Schleifen drin waren und so. Aber wir mussten das auch mal erstmal für uns so auseinanderklamüsern, dass wir das so richtig, dass es mal funktioniert und dass wir es verstanden hatten. Und danach konnten wir das Ganze mit Streams und allem so schön zusammendampfen, weil wir immer die Sicherheit hatten, wenn die Tests grün sind, dass das immer noch die Anforderungen erfüllt. Das war richtig tolle Entwicklung, weil danach hatten wir dann aus, ich sag mal, 20 Zeilen, 5 Zeilen gemacht, weil wir diese Sicherheit hatten. Und was ich aus Growing Object-Oriented Software, da kam es, glaube ich, raus, auch gut fand, war dieser Ansatz, erst einen Acceptance-Test zu schreiben. Das heißt, wenn ihr sagt, ich schreibe jetzt ein neues Feature und das geht vom Controller bis in mein Repository runter, dann kann man auch als allererstes diesen roten Acceptance-Test schreiben. Und wenn der grün ist, ist das Feature fertig.
Ja.
Ne? Und dann arbeite ich danach halt mit Unit-Tests und implementiere die einzelnen Teile davon. Das fand ich ganz hilfreich. Und was du gerade gesagt hast, diese explorative Phase, also jeder hat das garantiert mal, dass er gar nicht weiß, wie er einen Bug fixen soll oder wie er was implementieren soll, gerade bei Bestandscode. Und was man da auch machen kann, ist, man schreibt erst die Implementierung, bis die soweit funktioniert, und schreibt dann die Tests, ne, also das klassische Vorgehen, nenne ich es jetzt mal gerade. Aber dann wirft man auch mal kurz die Implementierung weg und guckt, dass die Tests auch rot sind. Oder kommentiert es aus. Ne, also auch einfach sehen, okay, habe ich jetzt durch meine Tests dasselbe erreicht? Sind die rot? Ne? Habe ich jetzt diese Sicherheit? Dann kann ich danach auch wieder refactoren.
Ja, ja, das ist halt, das ist dann eher das Vorgehen halt bei, was du bei Legacy Codes halt hast, dass du halt, es fällt mir der Name nicht an mit A. Es gibt halt die Technik, wo du halt guckst, okay, wie, du schreibst halt Tests, die genau das jetzt gerade abtesten, wie die aktuelle Implementierung ist, und dann halt so refactoren. Wie gesagt, also.
Ja, ich möchte aber noch was, ich möchte es mal nicht mal auf Legacy. Wenn ich sage, ich bin jetzt noch nicht so erfahren in meinem Stack, in meiner Software, ich fühle mich da noch nicht sicher beim Softwareentwickeln, habe ich so wenigstens diese Methodik, um zu prüfen, dass das, was ich jetzt gemacht habe, funktioniert. Ja, also das ist eine Pattern und das, eine das, Sache
das,
noch.
Ja, also, das, also, da gebe ich dir recht. Ich habe nur mein Problem damit, die Leute viele Entwickler entwickeln halt eine sehr emotionale Bindung zu ihrem implementierten Code und haben Angst, halt den wegzuschmeißen. Und was ich damit sagen wollte, ist, dass ja, für die explorative Phase ist das schon richtig, aber ich würde dann nochmal wechseln im Vorgehen, halt wirklich den Test zuerst schreiben, von mir aus kommentierst du dann aus, um dann so die Sachen wieder einzukommentieren, um zu gucken, ob sie den Teil dann halt erfüllen.
Das sind aber jetzt zwei Paar Schuhe. Also das eine ist für mich wirklich, ich habe keine Ahnung was, wo ich mich nicht auskenne, fixe das und habe danach durch den Test die Sicherheit, dass es funktioniert. Ja, und das prüfe ich, indem ich die neue Implementierung einmal entferne und gucke, ob dann die Tests, die ich neu hatte, rot waren. Dann würde ich nicht nochmal hingehen und sagen, jetzt implementiere ich es nochmal neu. Also da sehe ich nicht so Gewinn drin. Und das andere, was ich noch hatte, wenn ich was komplett Neues mache und ich kenne mich einfach mit der Library noch nicht aus, dann so ähnlich wie du gesagt hast, einfach mal ausprobieren, aber die Implementierung dann auch nochmal wegwerfen, wenn man verstanden hat, wie es geht.
Okay, und dann testgetrieben neu anfangen.
Das sind halt für mich zwei Paar Schuhe. Ne? Das eine ist, ich habe diese bestehende Implementierung, wo ich vielleicht eine If-Bedingung und einen Throw reinwerfe, keine Ahnung, oder irgendwie.
Da hatte ich ein Missverstanden. Ich dachte, du wolltest auf eine grüne Wiese so vorgehen. Dann sind wir d'accord.
Ja, okay.
Oh, wenn du mal die Kurve gekriegt.
Ja, Gott sei Dank. Ich war schon kurz davor. Das Klassenbuch war schon offen und der rote Stift war schon da. Ist das eigentlich dann noch für 2021 oder 2022 der Eintrag? Müssen wir noch überlegen.
Müssen wir noch überlegen. Obwohl, kannst du überlegen, ob du, ich glaube, du hast noch ein paar Schüsse frei für dieses Jahr, 21. Ne?
Ja, dann nehme ich das vielleicht eher in das Jahr. Aber wir haben ja die Kurve nochmal gekriegt. Das war ja nicht ganz falsch.
Das ihr berichten wollte, ich war die letzten Tage halt auch an ein Stück Code beschäftigt, was ich nicht von mir stammt und ich da mich reinfuchste und da war halt auch so gut wie keine Testabdeckung. Und an vielen, und ich habe dann versucht, auch einen Tester einzufügen, was mir auch noch gelungen ist, aber da merkst du es so, an vielen Stellen habe ich mir gedacht, ey Alter, hättest du das mal testgetrieben entwickelt, dann hättest du gesehen, dass hier Abhängigkeiten wären und dann wäre das viel, viel einfacher halt zu erweitern. Und also ich habe jetzt einen Test zwar reingekriegt, aber im Endeffekt war das halt wieder so, dass der Test nachträglich reinzufriemeln mehr Zeit gekostet hat als für den eigentlichen Fix, ja. Und aber das ist halt auch so eine Sache, wo ich dann sage, warum man testgetrieben halt entwickeln sollte, weil ihr dann halt auch für denjenigen, der später nochmal das weiter implementiert, halt nochmal in Sicherheit bittet, dass er nicht viel Zeit investieren muss, dann nochmal Tests halt nachzurücken. Was ich aber dann gemacht habe, ist halt, ich habe nicht angefangen, Tests zu schreiben so für die bestehende Feature, sondern ich habe dann einen Test halt geschrieben für das, was ich hinzufügen wollte und geguckt, ob das halt dann funktioniert. Aber dann merkte ich auch halt später, wo ich dann viel Zeit in halt manuell nachtesten in der Gesamtapplikation halt gesehen habe, da fehlten halt viele Fälle, die ich halt nicht berücksichtigt habe. Und das ist halt dann, ja, dann war ich wieder diesen Rabbit Hole, wo ich eigentlich das nicht mache, aber die Code-Basis gibt halt an der Stelle halt, nee, da muss ich halt dann auch einen Pragmatismus an der Stelle halt walten lassen, sodass ich dann Sachen, die kritisch sind, halt nochmal Tests nachgezogen habe, aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, also ich bin mit dem Ergebnis da nicht zufrieden an der Stelle, weil ich dann dafür, weil das eigentlich nicht in meinen Prinzipien gibt, aber da muss ich halt auch ein bisschen Pragmatismus walten lassen.
Ja, das ist ja auch, darum geht es ja auch irgendwie immer, dass man da so ein bisschen abwägt. Man sollte nur überlegen, also bei TDD ist, je mehr ich mich damit beschäftige, diese hohe Test-Coverage eigentlich für mich ein netter Nebeneffekt. Das genau, wirkliche, der wirkliche auch. Grund, warum ich das mache, ist, ich habe sehr viel Confidence in meinen Code, weil ich weiß, dass er das macht, was ich dafür für ihn vorgesehen habe und ich der festen Überzeugung bin, dass das Design, also die Code-Qualität, die Nutzung und wie man das nutzen kann, wesentlich besser ist, als wenn jemand es anders macht. Ne? Plus es ist lesbarer, weil im Zweifel kann jemand sich die Tests angucken. Und wenn das wirklich immer nur die kleinen Schritte sind und man auch die Reihenfolge beibehält, in der die Tests geschrieben wurden, ist viel besser nachvollziehbar, was da eigentlich gemacht wurde. Was hat denn der Autor sich so gedacht? Woran hat er gedacht? Dann sieht man vielleicht auch eher mal Fälle, wo was vergessen wurde. Und dann kann ich das entsprechend ergänzen und habe immer diese Absicherung, dass ich da auch größere Refactorings machen kann, ohne am Ende Angst zu haben, dass nochmal eine komplette Testabteilung da drüber gehen muss. Ja.
Ja, gut. Ich glaube, die Idee von Thematik ist nochmal viel, viel größer, aber ich glaube, für den ersten Wurf.
Ja, wir haben die Schools jetzt mal weggelassen, ne?
Ja, genau.
Aber die sind mir auch persönlich, und nehmt mir das nicht übel, nicht so wichtig. Also ich finde, das ist echt viel Dogmatismus da drin. Ich
nehme persönlich alles gut. Also
ich habe eher Angst vor den, großen, vor der Twitter-Blase, die mir dann erklärt, du hast gesagt, die Schools sind dogmatisch. Verbrennt ihn.
Ich finde es cool, sich mit den Schools auseinanderzusetzen. Also das ist ja natürlich, aber das ist ja schon advanced, ne?
Ja.
Das ist halt für Fortgeschrittene. Das ist halt eine neue Inspiration. Ich glaube, Inspiration ist das nochmal halt, das ist halt wie eine Cutter halt, dass du das so aus deiner Komfortzone rauskommst und halt einfach mal andere Denkweisen halt reinkriegst. Und das erweitert halt deinen Horizont oder die Problemlösung im Alltag hilft das schon, wenn du halt, ich glaube, das ist eher so Gehirnjogging an der Stelle.
Es bringt dich halt weiter, genauso wie dich weiterbringt, mal eine funktionale Programmiersprache zu verwenden oder mal richtig objektorientiert zu programmieren. Ne? Also wenn du einfach sagst, okay, ich mache das jetzt wirklich mal objektorientiert, wie es in der Schule beigebracht wurde, wurde, so ungefähr, oder an der Universität, ja, oder wo immer man das gelernt hat.
Aber du lädst ja aber echt sehr weit aus dem Fenster, dass an der Uni richtig objektorientiert gelehrt wird, also.
Ja, wer weiß was, also bei mir wurde noch ordentlich objektorientiert beigebracht, aber ich habe es danach nicht oft machen müssen, weil die heutigen Anwendungen das gar nicht so erfordern oder oft nicht so implementiert sind, dass es forciert wird. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich genau das Gleiche, was du gesagt hast. Katas, andere Programmierstile, andere Programmiersprachen nehmen. Es ist eine kleine Herausforderung, es macht Spaß, man kann schöne Puzzle damit lösen und verbessert seinen Programmierstil dann über die Zeit, weil man ein besseres Verständnis dafür bekommt, wie man guten Code schreibt und wie man Dinge, die in anderen Sprachen gut gelöst sind, dann übernehmen kann und damit den eigenen Programmierstil verbessert.
Das könnte ich so, das würde ich so zu 100% unterschreiben. Nichtsdestotrotz, uns würde interessieren, was ihr darüber denkt oder welche Aspekte wir für die noch mal ein bisschen genauer erleuchten sollten, was euch da interessieren würde. Und vielleicht habt ihr auch eine komplett andere Meinung. Also ich kenne auch Leute, die sagen, die ist doof. Das gerne mit Argumenten. Vielleicht gibt es da valide Punkte. Also ich habe sehr schöne Diskussionen gehabt, wo ich da auch Kritikpunkte an der Stelle halt auch nachvollziehen kann und das helfen halt dann nochmal das Ganze nochmal in Review zu fassen und dann nochmal zu sagen, okay, wo müssen wir an der Stelle noch ein bisschen noch mehr arbeiten oder andere Lösungen halt herauszuarbeiten.
Ich hau nochmal einen raus, Ende des Jahres für mich. Ich kann ja noch meine Raushauquote so ein bisschen erfüllen. Das ist wie bei allen Vorgehensmodellen, Prozessmodellen und allem. Viele neigen dazu, das Ding zu verurteilen oder anzupassen, bevor sie sich mal 2 Wochen damit beschäftigt haben, das ordentlich umzusetzen. Also ich mache denselben Fehler übrigens mit Tastaturlayouts. Ne? Ich kritisiere das, aber ich habe eigentlich keine Erfahrung damit. Das kann ich erst richtig, wenn ich mir das mal eingerichtet habe und damit gearbeitet habe und dann gemerkt habe, es klappt nicht. Dann habe ich ein Recht, da vielleicht was dran zu kritisieren. Und das sehe ich schon ganz oft bei Scrum. Ich habe das in so vielen Firmen gesehen, dass Unternehmen den Scrum-Prozess anpassen, bevor sie den ersten Sprint gemacht haben. Ja, weil irgendjemand der Meinung ist, wir müssen das jetzt ganz anders machen. Und so ist es bei TDD auch. Die Leute sind verzweifeln am ersten Test, ja, haben das halt, weil die Erfahrung fehlt, ja. Und danach wird sofort gesagt, nee, das bringt nichts und das macht uns nur langsam und schlechter. Und man fokussiert sich auf so halbgare Argumente. Und richtiger wäre es, die Zeit zu nehmen, die sich bewusst zu nehmen und zu sagen, wir machen das jetzt mal. Wir machen das jetzt mal 2 Wochen. Deshalb, das mag ich an Scrum, ne? Durchgehend. Ja, und wir fangen nicht an, die ganze Zeit drüber zu jammern und zu meckern, wie schlimm das alles ist. Und nach diesen 2 Wochen, ja, schauen wir nochmal objektiv drauf und führen eine Diskussion, wie wir den Prozess anpassen und optimieren können, wenn wir das machen müssen. Diese Feedback-Loop, die wird da ganz oft ignoriert und falsch gemacht.
Daniel, hast du vollkommen recht. Also ich glaube, ich habe dich da getriggert. Zur Ehrenrettung der TD-Kritiker, mit denen ich gesprochen hatte, die haben es wirklich gemacht und die hatten halt valide Punkte gefunden. Und das war auch eine sehr nette Diskussion gewesen. Und ich habe davon gelernt und die haben auch von mir gelernt und ich habe dann halt auch gesehen, dass ich manche TD-Regeln halt auch betrachte, wo die dann gesagt, okay, so habe ich das noch nicht gesehen, und dann waren ihre Kritikpunkte halt auch dann wieder ein bisschen abgeschwächt, aber nur durch solche Diskussionen halt, also es war halt Begegnung auf Augenhöhe. Das war nicht diese Gassenhauer, was du jetzt gesagt hast, sondern das waren wirklich Leute, mit denen, wo sie sich damit halt auseinandergesetzt haben. Und genau, solche Kritik würde ich mir an der Stelle auch wünschen, weil das halt auch diese Prinzipien auch halt weiter voranbringt und weiter dass man auch weiter entwickeln halt kann.
Ja. Aber du hast recht. Tipp habe ich noch. Weil den habe ich eben vergessen, ich will es aber unbedingt sagen. Ist übrigens auch bei Pair-Programming super hilfreich, sich To-Do-Listen schreiben, während man Code schreibt. Der Kent Beck macht das auch ganz exzessiv. Fand ich einen super guten Tipp, das auch nochmal hier zu erwähnen, dass man hingeht und sagt, okay, ich habe jetzt diese Dinge, die mein Code machen soll, und ich schreibe jetzt erstmal mir eine To-Do-Liste, die ich ergänze und da die ich abhaken kann, während ich den Code schreibe, damit ich so eine kleine Erinnerungshilfe habe, was will ich eigentlich heute oder in der nächsten Stunde erreichen? Ja.
Ja, passt super. Und Leute, wenn ihr was zu kritisieren habt, gerne her damit. Aber bitte nicht in Halbgar.
Genau, also mindestens mal ein halbes Jahr damit beschäftigt, nichts anderes gemacht und dann können wir reden. Nein, Quatsch.
Der Daniel ist jetzt im Rant-Modus hier.
Ich bin ein bisschen im Rant, ab und zu muss ich das mal sein. Das
ja, ist auch in Ordnung.
Aber genau, das ist
ich
halt...
Ich sag nur Blockchain, ne?
Ja, Blockchain, oh ja, ja. Testgetriebene Blockchain könnte wiederum klappen, ne? Aber
ja, ja. Aber ja. Ich, apropos Blockchain, ich hätte aber das thematisiere ich nicht so, ich hätte da was für dich, aber das... Spoiler-Alarm. Aber Spoiler für den, oder Trailer für die nächste Folge. Da gibt es wieder was über Blockchain.
Oh Gott, oh Gott. Ah, da bin ich leider krank an dem Tag.
Dann beim nächsten Mal.
Nee, aber ich bin, das sind so Themen, ich, da habe ich...
Es ist auch valide. Ich kann es auch nachvollziehen. Es gibt beim, ich habe auch da so ein paar Themen, die mich dann triggern und ja. Alles gut. Mensch, du bist ja auch keine Maschine, du bist ein Mensch. Das ist normal, dass dann Emotionen mal hochkommen. Emotion.
Immer. Ist der Antrieb, so ungefähr.
Ja, genau. Ja, schlimm, wenn nicht.
Denn irgendwie haben wir es mit diesem Antrieb auch durch 2021 geschafft.
Ja, war ein krasses Jahr. Aber nichtsdestotrotz, wir haben auch positive Aspekte gehabt und in guter Alter, ich glaube, ab jetzt wird das so Tradition, machen wir einen Jahresrückblick nur mit guten Sachen. Und ich denke mal, mein Vorschlag wäre, wir gehen einfach mal die Monate durch, oder?
Okay, jetzt wird es komplizierter. Da muss ich jetzt noch einen Kalender gleich parallel aufmachen.
Oh,
Du bist vorbereitet?
Was heißt vorbereitet? Ich habe das on the fly vorbereitet. Aber wenn du ein anderes Vorgehen hast...
Schon. Ich mache jetzt gerade parallel meinen Kalender auf und hüpfe mal schnell durch die
Wochen. Ja, ich habe schon gedacht, dass Daniel einen gepflegten Kalender hat, so wie ich.
Das ist auch so, da bin ich auch, ja. Ja, also der Januar, also ich muss sagen, ich fange mal mit Januar an. Da war noch, also entweder hat mein Kalender alles ausgeblendet.
Boah, mein Kalender ist voll, Januar.
Ja gut, hast du deinen Arbeitskalender mit drin?
Ja, habe ich.
Ja, siehst du, den habe ich nämlich immer, den habe ich getrennt.
Es gibt einen Tag im Kalender, wo nichts draufsteht. Ansonsten war sogar zwei Tage im Januar. Der Rest war alles voll gefüllt.
Ja, also bei mir war das wirklich, da stehen nur ein paar Geburtstage und ein paar Feiertage drin, sonst hatte ich da im Januar, ich frage mich gerade, ob der das vielleicht rausgeworfen hat und ich eigentlich, ich frage mich gerade, ob mein Kalender Sachen rauswirft oder nicht anzeigt, aber nee, also das war, doch der muss, weil es fehlen zum Beispiel die Ready-for-Review-Termine, die da eigentlich drin sein müssten.
Ja, also wir hatten Ready-for-Review-Termine, ja.
Ja, also dann weiß ich jetzt nicht, ob ich das, da weiß ich nicht, ob ich jeden Monat jetzt so ohne weiteres machen kann, aber fangen wir mal an mit dem Januar. Wir hatten auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, Ready-for-Review-Folge, nämlich mit dem Andreas.
Ja, das war die besagte Pilzguide-Folge. Da haben wir auch unseren ersten Jahresrückblick gemacht.
Genau.
Das war eigentlich eine coole Folge. Also das glaube ich, das war auch so meine Highlight-Folge in diesem Jahr. Also ja, doch in diesem Jahr mit den Andreas.
Das war schon richtig cool. Vielleicht müssen wir den nochmal einladen.
Ja. Das müssen wir nachher nochmal besprechen. Vielleicht so Tradition, immer Anfang des Jahres laden wir den Andreas ein.
Ja.
Ja. So. Ja, aber Januar bei mir war, ich hatte so einige Highlights gehabt. Ich sehe halt, Remote-Treffen waren sehr viele. Da hatten wir wohl privat halt, hatten wir mit Lockdown, haben wir schon ein bisschen keinen Bock mehr gehabt und haben jede Woche halt wirklich Remote-Termine gemacht mit Leuten. Was man sich nicht vor Ort treffen konnte, hat man halt dann halt Remote gemacht mit Spieleabende, Kaffeeklatsch, Remote. Lese ich gerade, Remote-Spieleabend. Und da sehe ich halt, ich hatte viele Termine für die Cyberland gehabt. Da ging halt Late Night gerade viral bei mir. Das war eigentlich auch mit den Hendrik auch eine coole Sache. Einmal im Monat so eine Late Night Show, haben wir auch sehr gutes Feedback bekommen. Das war auch, glaube ich, gerade im Lockdown auch für die Leute halt mal eine kleine Abwechslung an der Stelle. Weil natürlich alles IT belastend, aber ja gut, mein Gott, das ist halt so. Und ja, und Vorbereitung für die Java Land ist dann halt auch viel gewesen. Dann komme ich aber im März dazu. Das würde ich so sagen, so war halt so meine drei Highlights im Januar an der Stelle. Und ich lese
Ja.
gerade auch. Ach ja, und wir haben Maxes Arbeitszimmer eingerichtet. Da war nicht bei IKEA gewesen.
Oh.
Ja, so sieht's aus.
Ja, ich habe halt am Anfang des Jahres, muss man halt sagen, großer Spoiler, oder einige Themen, die ich noch nicht im Podcast thematisiert habe, die da losgegangen sind, die ich aber noch nicht im Podcast erwähnen will, solange sie nicht realer geworden sind. Da sind größere Projekte am Laufen und genau, das fing so Ende Januar bei mir an.
Also ich kann zum Beispiel spoilern, der Daniel schmiedet Pläne für die Weltherrschaft.
Das auch. Aber das schon länger. Das ist schon. Das wird jetzt aber auch langsam Zeit, dass das mal finalisiert wird.
Die Weltherrschaft, ja.
Ja, und ich hatte, und damit gehe ich mal zum Februar über, da auch ich richtig viele Termine, aber alle für ein Thema. Also das. Karneval haben wir diesmal nicht gefeiert so richtig, das ging nicht. Aber wir haben im Februar Ready for Review Streaming gemacht, da haben wir nämlich zusammen React
Genau.
gemacht.
Ja, und ja, wir haben das Projekt angefangen, dann zum Frontend-Entwickler zu machen. Ja, das müssen wir noch machen, ne? Das mal weiterführen. Das hatte, ja. Das geht auch. Ja, ich hatte auch das Coole, ich hatte auch viele Coding-Sessions gehabt an Open-Source-Projekten. Mit dem Georg und mit den Karl-Heinz. Benjamin sehe ich gerade hier auch. Das war auch sehr cool. Der Benjamin hat mich beim Petro-Meben-Plugin mich unterstützt. Und da waren so Probleme mit Dependencies, wo wir uns dann zusammengetan haben und eine Remote-Session gemacht haben per Programming, um das Problem halt zu lösen. Das war eigentlich ganz cool an der Stelle. Ja, privat lief da gar nicht so viel. Irgendwie, ich glaube, wir waren da wirklich hier noch im Lockdown noch Team. Also das ist halt, also Remote-Sessions in aller möglichen Form war halt groß angesagt bei mir.
Ja, und von uns beiden kam Artikel raus. Ich habe was über den Jamstack geschrieben und
Ja.
du Pimp my Git.
Stimmt, ich glaube, Abgabetermin war, glaube ich, vorher, aber ja,
Also
jetzt,
ich
wo
habe
du
mich jetzt
sagst.
gerade an den Shownotes orientiert. Und wenn wir es in den Shownotes hatten, dann kam die Folge, dann war das schon draußen.
Da hast du vollkommen recht. Ja, guck mal. Also so ein Kalender alleine hilft auch nicht.
Das stimmt, ja, genau. Und im März, also vielleicht persönliches Highlight, da war ich das erste Mal seit langem wieder im Zoo, sehe ich gerade. Und zwar in Wuppertal. Ist ein sehr schöner Zoo.
Boah, da war ich ewig schon nicht mehr gewesen.
Und im Zoo oder in Wuppertal im Zoo?
Eine Wuppertal im Zoo.
Ja, der ist aber schön eigentlich. Und das war, ich weiß, das war noch ein bisschen befremdlich, weil man auch viel mit Maske und so machen musste. Aber das war damals schon so, dass das so halbwegs ja, zumutbar war, da wieder sich zu treffen und alles. Und ja, das war positiv, muss ich echt sagen. Genau. Und dann haben wir im März noch die Keycloak-Folge aufgenommen, die auch, also da waren wir richtig, richtig, richtig produktiv.
Ja, und ja, der März war richtig voll. Ich hatte im März, war die Java Land online und das war für mich ein Highlight gewesen, weil ich da mal so wirklich unter Leuten war, so mit 10 Leuten auf einen Haufen. Wir hatten es halt, und das war vor Ort in Köln im Studio und das war halt so mein persönlicher Highlight an der Stelle. Ich hatte zwar auch noch irgendwelche viele, sich gerade viele Remote-Vorträge gehalten und dann merkte ich schon im März halt, also das mit den Remote-Vorträgen, Ja, das ist also, das wird nicht zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Und wir haben auch wieder gestreamt, aber nee, das war schon April, Entschuldigung. Das hatte, ja, aber ja, Jabba denn online mit den Moderationen und mit dem Frühstücksfernsehen und mit der Late Night, das würde ich sagen, war für mich so im März mein Highlight des Monats.
Ja, und dann kam schon der April.
Ja, und April war cool, weil da hatte ich wieder vor Ort Schlagzeug gehabt, Unterricht.
Da
Das
sind wir
war das
auch im
erste Mal.
Discord gestartet.
Genau, und wir haben wieder Streaming gemacht an meinem Karfreitag, React mit Backend.
Ja, und wir hatten diesen großartigen Artikel im Podcast, nur fachliches Wissen hilft nicht bei der IT-Karriere.
Ach ja, das war so unser.
Sagen wir so, wenn ihr mal hören wollt, wie man die Sandra triggert, ne?
Genau, das ist wohl wahr. Und was in April bei mir im Haushalt eingekommen ist, ist nämlich eine Xbox. Da habe ich mir nicht die Xbox mehr gebraucht gekauft. Und ja, das ist. Und wir hatten für die Cyberland auch viele Hackathons gehabt, weil wir halt an der Online-Plattform da gearbeitet hatten. Das war halt dann auch, ja, war auch sehr cool. Ja. Und da war Ostern. Im April war dieses Jahr Ostern gewesen. Ah, und das ist auch sehr cool, weil der Markus aus der Schweiz hat uns eine OBS-Session gegeben. Das hat auch mir nochmal geholfen, nochmal die Late Night an der Stelle nochmal ein bisschen zu verbessern. Ja.
Das heißt, den nächsten Stream, da machst du die Regie.
Ja, kann ich machen.
Okay, jetzt habe ich es schon mal hier aufgenommen, das ist schon mal gut. Sehr schön.
Da rette ich mich noch dass du es bisher eigentlich ganz super gemacht hast und deswegen.
Aber das ist ja auch mal schön, wenn du das machst. Also können wir
Ah,
gerne, ja.
okay, ja, jetzt kriege ich jetzt hier. Oh Mann, ey.
Ja.
Ja. Nee, aber das war so. Ja, das war so halt. Ja, das war so ein bisschen so die Highlights an der Stelle. Ich gucke nochmal. Ja. Also privat würde ich sagen, dass ich wieder Schlagzeug wieder vor Ort Unterricht gehabt habe. Das war auch ganz cool. Es ist schon krass, dass man so vor Ort Veranstaltungen als Highlight betrachtet, ne?
Das stimmt.
Ja.
Ist ja auch ein bisschen ungewohnt. Ich merke das jetzt, wenn ich jetzt mit großen Menschenmengen zu tun habe, das ist ein bisschen was anderes auf einmal.
Ja, das stimmt, das ist wohl wahr. Aber lernen wir auch wieder.
Ja, definitiv.
Ja. Ja.
Und dann war schon der Mai.
So, der Mai, genau. Mai war, am Mai war bei mir eher so Counter-Strike Go zocken lastig. ja, da merkte ich halt auch so mit Urlaub nehmen war dieses Jahr bei mir auch irgendwie nicht, weil wir jetzt mal gedacht hatten, okay, wir warten halt ab, aber irgendwie, ja. War es halt, aber zumindest zwischen den Feiertagen hatte ich auch ein bisschen mehr Urlaub gehabt. Und, aber das war irgendwie mit, kann das halt zocken, irgendwie. Warum auch immer.
Ja, und von mir kam, sehe ich gerade noch einen Artikel zu Eleventy, auch im Entwicklermagazin. Aber ansonsten, mal schauen, was hat denn der Kalender noch so? War
Ja, die
das
ist auch mal
alles noch
gucken.
so verhältnismäßig ruhig?
Ich glaube, ich habe da noch mal ein Interview gehabt. Aber das war auch April gewesen. Nee, das war Mai. Nee, Mai war irgendwie so ein bisschen. Also ich würde sagen, Counter-Strike Go lastig bei mir.
Also, was ich grundsätzlich jetzt schon das ganze Jahr habe, ist, dass ich eigentlich regelmäßig abends mal mit Freunden so eine halbe Stunde oder so oder eine Stunde maximal zocke und dann immer wieder StarCraft 2. Das zieht sich jetzt die ganze Zeit durch, obwohl das Spiel so alt ist. So ein paar Runden da drin, das macht Spaß. Da haben wir auch einen Discord und dann treffen wir uns da ab und zu mal.
Ja, das ist auch sehr cool. Aber ich sehe gerade Mai. Ich hatte noch einen Hackergarden-Event, Hacker mit Push, an einem Samstag. War auch ganz cool gewesen. Das findet normalerweise in Paris statt, aber aufgrund der Situation hat man das remote verlegt.
Und da war der erste Versuch. Achso, wir wollten nichts Negatives sagen. Dann sage ich es nicht. Ja, dann kommt der Juni und der war für mich super positiv persönlich. Dann habe ich mich verlobt. Ja, für die Langzeithörer, da hieß ich ja noch Mies. Die Folge gucke ich gerade durch. War, glaube ich, da ging es um die externen Entwickler. Das war eigentlich auch eine coole Folge, weil wir die Thematik auch beim Weihnachtsplausch hatten mit externen Entwicklern und so.
Ja, diese Two Monkey, ne? You pay peanuts, you will get monkeys, ja.
Ja, ganz genau. Ja, also privat war da auf jeden Fall, war das sehr, sehr schön. Genau, haben wir nicht sogar zwei Folgen in dem Monat?
Ja, wir hatten da zwei Folgen gehabt. Die kurze Fix-Folge war auch, die haben wir zumindest aufgenommen, ja.
Ja, und da ging es auch langsam wieder mit Hochzeiten los im Juni. Also ich war noch auf einer anderen Hochzeit.
Also Juni war auch Europameisterschaft. Das war die Europameisterschaft.
Da hat Deutschland noch nicht teilgenommen, ne? Das war doch, glaube ich, da haben wir uns gefreut, dass Italien gewonnen hat, um mal was Positives zu sagen.
Warum aber das sehr... wir haben uns da öfters halt wieder vor Ort mit Leuten halt getroffen, was sehr cool war. War ganz cool gewesen. Und als auch zuvor, ja, es war zwar Fußball gucken der Anlass gewesen, aber mir war mittlerweile der Anlass auch ein bisschen egal. Also, ja, deswegen an der Stelle. Und ich hatte mit Georg den Open Source Artikel halt zu Ende geschrieben. Da steht nämlich mit Kalender drin, Artikelabgabe. Da haben wir unseren Erfahrungsbericht geschrieben, wie wir halt an Open Source rangegangen sind. Der kam dann im September halt raus. Ja.
Ja. Aber erstmal Juli. Ich sehe gerade, im Juli habe ich die zweite Version unserer Webseite veröffentlicht. Da habe ich ein bisschen was zu einem Podcast nämlich erzählt. Und dann haben wir angefangen mit dem Thema wie heißt es? Comics. Da habe ich nämlich schon ein paar Sachen erwähnt gehabt, die ich lese oder gelesen habe. Und das hat sich ja seitdem auch durchgezogen. Genau. Und das Thema mechanische Tastaturen ist aufgepoppt.
Aber das war, da mussten wir auch in die Sommerpause und ich kann auch positiv das so sehen, sagen, dass ich halt viel Zuspruch bekommen habe. Das war etwas, was ich dann sehr positiv empfunden habe. Und ich sehe gerade, ich habe sogar Termine stehen, was also eigentlich noch für ich vorhatte im Juli. So lange habe ich im Kalender gar nicht reingeschaut. Es ist halt so, wie es ist.
Also ich fand positiv, ich habe den Termin mich gerade, ich habe dich irgendwann besucht, Mitte Juli.
Ja.
Das war auch unser zweites Real-Treffen, genau. Aber es war durchweg positiv.
Also das
positiv.
Darf man echt nicht erzählen, also das war positiv, dass wir ein zweites Mal uns gesehen haben, genau.
Definitiv, weil ansonsten sich auch gerade, ging bei mir so ein bisschen die Bewerbungsgespräche los, da will ich jetzt auch nicht ins Detail gehen, da gab es gute und nicht so gute, aber war interessant, diesen ganzen Bewerbungsprozess nochmal durchzuspielen, sehe ich als auch mal positiv. Genau, und dann werde ich auch irgendwann im Juli gekündigt haben. Ja, müsste ich eigentlich. Ja. Genau, was ich jetzt auch mal positiv sehe, also nicht, weil, also nichts gegen die Firma, nichts gegen die Cozentrik, wo ich früher gearbeitet habe, aber ich fand es ganz positiv, weil das quasi für mich so für das letzte Quartal eine neue Stelle, neue Aufgabe und so bedeutet hat. Aber dazu kommen wir ja erst noch.
Ja. Genau.
Und, ja.
Ja, dann bin ich im August erstmal verschwunden in die Reha. Auch da recht positiv für mich, wie das, also ich habe es mir schlimmer vorgestellt, aber war eigentlich, und auch da, was ich sehr toll fand, ist, dass mich meine Umgebung halt und auch die Community mich bei Laune gehalten hat. Also viele haben mich dann auch angerufen, konnte ich Videokonferenz abends machen oder am Wochenende kam Familie vorbei und Freunden, dass ich am Wochenende, da ein bisschen Gesellschaft halt hatte. Also ich habe 2 Monate in der Reha ausgehalten, also von daher würde ich mal sagen,
Die Sandra-App hat geglüht.
Genau. Was ja. ich auch sagen musste, ist, ich habe da das Puzzeln wieder für mich entdeckt. Ich habe da eine Zeit auch viel gepuzzelt. Und ja, und ich glaube, also mir zu August habe ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Das war so, ich war irgendwie ein bisschen weg von der Welt.
Ja gut, bei mir war primär, also es war schon relativ entspannt bei der Arbeit, weil ich war, glaube ich, ohne Projekt, aber musste so ein bisschen Hochzeit vorbereiten, weil die kommt ja dann im September. Ich sehe nur, also wenn ich jetzt durch den Kalender gehe, sind das alles nur Termine, die irgendwie damit zu tun hatten. Ja, aber ist ja auch positiv gewesen. Und dann kam schon der September und Mitte September habe ich dann auch gleich Ja gesagt. Neuen Namen und geheiratet. Ja, auch alles positiv, muss ich sagen. War eine sehr schöne Hochzeit. Danach eine Woche haben wir Flitterwochen gehabt oder eine Flitterwoche gehabt. Das ist gerade so unvorstellbar, dass man mal eine ganze Woche in Hotels übernachtet hat. Und wir waren da an der Mosel unterwegs, schön. Das war echt toll. Und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr zumindest mal so eine Woche oder so zwei Wochen irgendwo machen können. Aber das war eine sehr, sehr schöne Woche. Da haben wir echt Glück gehabt. Hochzeit lief wie geplant. Und danach die Woche auch. Also das muss ich sagen, war richtig, richtig positiv, ja.
Was war positiv im September? Ich bin 5 Tage früher rausgekommen als geplant. Was eigentlich sehr cool war, weil dann konnte ich nämlich einen Kumpel zum Geburtstag, war ich der Überraschungsgast. Ich habe es mir dann nicht nehmen lassen, dann einen Tag später nach der Reha halt zum Geburtstag zu feiern, fahren. Und ja, ich habe mich gefreut. Das Geburtstagskind hat sich gefreut, alle waren glücklich. Fand ich cool. Ja,
fand ich auch gut.
Das war so. Ja. Und ja, aber das war so mein. Ja, so September kann ich auch nicht viel sagen. Fällt mir gerade ein. Nur dass ich halt gute Fortschritte gemacht habe und ich sehe gerade, ich konnte auch mal wieder eine längere Wanderschaft machen über Stock und Stein. Und das fand ich für mich positiv, weil das am Anfang jetzt nicht so unbedingt sah, dass das wieder funktionieren würde. Ja. Aber ich habe mich auch für euch gefreut, dass mit der Hochzeit, dass das so gelaufen ist, wie ihr euch das geplant habt. Das war ja, ich habe das ja von anderen Pärchen im Freundeskreis mitbekommen, das war ja immer ein Hickhack hin und her mit Hochzeiten während der Corona-Zeit. Und ich glaube, viele konnten halt das nicht so machen, wie sie es geplant hatten. Deswegen an der Stelle nochmal. Ich fand das schön, dass das bei euch so gut funktioniert.
Ja, wir haben halt sehr, sehr, wir haben ja nur standesamtlich, muss man dazu sagen, und im sehr kleinen Rahmen. Ja.
Ist auch pragmatisch an die Sache rangegangen.
Ja, das ist auch, war aber genau richtig so. Also ich muss sagen, klar, Freunde und so hätte man gerne noch eingeladen, aber das kann man auch alles irgendwann nochmal dieses Jahr oder so nachholen, da müssen wir mal gucken. Genau.
Und dann, du weißt schon, das, was man nachholen möchte, das passiert dann meistens nicht, ne?
Ja gut, ein paar Sachen, da haben wir schon Tricks, wie wir das schaffen mit dem Nachholen und
sehr gut.
Ja, das wird, da sind wir zuversichtlich, genau. Und ja, dann ist der September auch schon vorbei und dann kam der Oktober. Da habe ich dann, oder hast du noch was,
ja, im September? Also, auch wenn das so ein bisschen Eigenlob war, aber ich habe mich gefreut, dass ich Geburtstag hatte.
Ja, ich habe mich gefreut, neuen Job.
Ja. Genau. Und wir haben Ready for Review wieder aufgehört.
Und wir haben auch richtig Gas gegeben, ne? War das nicht sogar eine relativ lange Folge? Ich schau gerade mal.
Ja, das war, glaube ich, 2 Stunden und dann, und ich war so am Anfang so skeptisch, ob ich das durchhalte. Und wir haben uns ganz viele Exit-Strategien aus so überlegt und im Endeffekt haben wir das, als ob nichts gewesen wäre.
Ja, das stimmt. Und dann doch, und uiuiui, haben wir ganz schön viel über Hardware gesprochen, sehe ich gerade. Dann kamen noch ein paar Artikel von dir waren noch rausgekommen.
Oder? Genau, das war ja dann, genau. Das war auch toll, der Oktober war so der Monat, wo mich die IT so langsam wieder in Beschlag genommen hat, im positiven Sinne.
Und du hast gelernt, dass Quicks mehrere Varianten hat.
Oh ja, das war ja meine Offenbarung. Weißt, dann denk ich so, dann sehe ich den Daniel was ganz Tolles, Neues. Ja, kenne ich schon. Habt ihr auch schon die Variante so und so gespielt? Was?
Ja, genau.
Variante?
Ja. Genau, für mich war es, aber ich fand es positiv, sehr arbeitsintensiv, weil neue Firma und so. Ich glaube, das war auch die Woche, da habe ich wieder angefangen mit einer Pen-and-Paper-Runde. Ich glaube, wir haben im Oktober angefangen. Da versuchen wir monatlich immer eine Session zu machen. Ich glaube, das war jetzt der erste Termin, den wir dazu hatten. Ja, aber ansonsten war der Oktober dann auch wieder, ich meine, war ja so schon genug drin. Ja.
Ja, ich sehe gerade auch, was ich auch gehighlight habe, ein Friseurtermin. Das ja, ohne Scheiß, ich war, glaube ich, 5 Monate nicht beim Friseur gewesen. Meine Oma hat mir gut zugeredet, vor der Reha zum Friseur zu gehen. Und da habe ich dir gesagt, also Oma, also ich brauche das jetzt nicht, zum Friseur zu geben. Und wenn du mich weiter bearbeitest, dann gehe ich nur zum Friseur dir zuliebe. Weil anscheinend war es meiner Oma sehr wichtig gewesen. Aber ich habe dann den Friseurtermin dann im Oktober gemacht.
Ja gut, Friseur, da bin ich ja ein bisschen häufiger als der Durchschnitt, aber das ist immer einmal im Monat mein Wellness, ja.
Also, ja, das ist irgendwie so ein Männerding. Der Axel, wenn er 3 Wochen lang nicht beim Friseur war, dann wird er auch so unruhig.
Nee, unruhig werde ich nicht. Ich weiß auch, dass ich, das hätte ich eigentlich noch highlighten müssen. Ich weiß nicht, wann das war. Es war ja mit Lockdown und so, war ja nicht immer Barber möglich. Aber als das dann wieder ging, ich bin damit richtig, für meinen Verhältnissen richtig langen Haaren und langen Bart hin, das war auch wieder toll. Also das ist so, ich habe da so meinen Barber in Düsseldorf, da fahre ich einmal im Monat, alle 4 Wochen. Und mein Bruder kommt immer mit und dann trinken wir danach noch einen Kaffee. Das ist immer so eine schöne Gelegenheit, sich da zu treffen. Und genau, das war aber jetzt schon vor Oktober oder so. Das war irgendwann im Sommer, dass das endlich wieder ging. Ja. Das macht Spaß. Ja, und dann sind wir schon im November. Boah, krass.
Da muss ich sagen, November, was haben wir November gemacht?
Wir haben auf jeden Fall Folgen.
Ready for Real Life haben wir gemacht, mit Anfassen.
Das klingt falsch. Das würde ich so auch nicht unterschreiben.
Nein. Ja, nachdem ich das gesagt habe, habe ich mir gedacht, das hört sich voll skurril an. Okay, nein, das war ja. Ready for Real Life Treffen, so steht das bei mir mit Anhang.
Ja.
Ja, nee, ich hatte gedacht, dass ich hätte, um meinen Gedanken hier so zu zitieren, kennst du auch dieses aus den 90ern, diese 3D und in Farbe?
Ach so, ja. Genau, so kannst du es sagen, ja.
Und dann gab es auch noch einen Sketch, wo das mit Anfassen war. Wenn das wirklich dann in der Realität stattgefunden hat. Na gut, auf jeden Fall, ja. Also es war nichts Virtuelles, sondern genau. Ja, wir haben es wirklich vor Ort gesehen.
Genau.
Das war unser 3. Treffen, ne?
Ja, genau, ja.
Und dieser Treffen ist schuld in Anführungsstrichen daran, dass die Zimtschneckenfolge entstanden ist.
Mit Pizza. Und die Pizza-Frage wurde ein und für alle Mal geklärt.
Ja,
also.
Und auch da muss ich wieder bestätigen, Axel schwärmt immer hier heute noch von dieser Pfannenpizza. Und jedes Mal, wenn wir uns über Pizza mit anderen unterhalten, wird da sein Pfannenrezept ausgepackt.
Sehr gut, ja.
Ja, also.
Sandra, man muss auch verlieren können.
Ja, ist in Ordnung. Ich habe das niemals als Wettkampf angesehen.
Ich, nachdem ich ihn gewonnen hatte.
Ja.
Sehr ja. Genau. Und dann, ja, genau, Folge 14 haben wir auch noch aufgenommen. Lass mal schnell. Wir haben ja viele Folgen aufgenommen, ne? Ja. Also, nee, wir haben nur 3 haben wir aufgenommen, weil die vom 1.12., das ist eben das Veröffentlichungsdatum, da haben wir richtig rausgehauen im November. Genau, weil da haben wir auch nochmal über Folgen gesprochen. Genau, da fing das auch mit den Büchern an, weil da haben wir über Clean Code und Software Craftsman geschrieben.
Genau, und ja, das, was war da noch drin? Kann ich mal gucken. Ja, weil ich diese Zimt-Folge Ja, und das war auch dann die, wo ich total überrascht über Daniel war, da fing er an über Blockchain, also ist er richtig durch die Decke gegangen.
Ab und zu muss das mal.
Ja, okay, aber ist ja auch in Ordnung. Passiert.
Gut, dass ich die Sachen aus dem Vorgespräch nicht hier alle noch drin habe.
Ja.
Vielleicht irgendwann machen wir mal, das ist jetzt nur ein Scherz, keine Angst, den Paid-Zugriff, dann darf man schon beim Vorgespräch zuhören, dann kommen die richtig unterhaltsamen Themen.
Oh ja.
Ja.
Aber du weißt ja, mit mach jetzt keine falschen Versprechen, die du dann revidieren musst, ne?
Ich habe nichts versprochen, oder?
Doch, da kommt diese Paywall,
Ja,
die
aber ich
einfach
habe vorher
nicht
gesagt, es ist ein
kommt.
Scherz. Also
Ja, genau. Und dann
gibt
kommt
keine
der, also.
Paywalls. Mir viel zu aufwendig einzurichten. Dafür springt dafür zu wenig ab. Nee, nee.
Ah, nee, die Vorgespräche bleiben Vorgespräche.
Genau.
Ah. Aber November war mein Highlight. Ich habe nämlich Urlaub geplant für Dezember, weil der aber dann später nicht stattgefunden hat. Und das wäre so mein Jahresurlaub gewesen, aber das, der hat dann nicht stattgefunden. Weil Österreich dann in Lockdown gegangen ist. Aber ich fand das toll, den Urlaub zu planen. Das war schon mal so ein Stück Normalität.
Ja.
Ja. Und was ich im November auch hatte als Highlight, ich habe angefangen, wieder ein bisschen IT-Schulung zu machen, so wieder ein Step zur Richtung Normalität. Und am Ende November hatte ich sogar meine Kubernetes-Zertifizierung gehabt und die habe ich auch bestanden gehabt. Also
Ja.
alles passt da.
Mega. Und dann sind wir schon im Dezember, oder?
Ja.
Und da ist, ja, haben wir auch fleißig wieder Folgen gemacht.
Ja, an der Stelle möchte ich mich mal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, alle 2 Wochen mit mir eine Folge aufzunehmen, damit ich das mit dem Sprechen halt hinkriege.
Alles für die Logopäden.
Ja, das für die Logopäden, genau. Nein,
Genau.
aber das muss man an der Stelle schon, finde ich, ist wichtig zu honorieren, weil das würde nicht jeder mitmachen.
Ach ja,
Deswegen danke,
hat die
Daniel,
Zeit.
dass du mit mir die Reise mit mir gegangen bist.
Sehr, sehr gerne. Ja. Ich dachte, wir machen jetzt wöchentlich ab nächstem Jahr.
Wir können das auch gerne wöchentlich machen.
Dann müssen wir
Aber
das
das
beim
musst du mit
Schneiden
deiner
anders
Regierung
üben.
abklären.
Das kriege ich irgendwann, ne? So, ja. Aber nee, dann hatten wir im Dezember auf jeden Fall unsere Klicki-Klacki-Tuckerland-Folge.
Ja, das war, glaube ich, sehr wichtig, dass wir diese Folge mal über die Ziellinie bringen. Und das war, fand ich eine gute Folge. Was auch für mich ist, ich durfte wieder ein paar Stunden arbeiten. Also die IT-Welt hat dann mich ja wieder gehabt. Da hatte ich ja an einer meiner Kunden halt, durfte ich halt wieder anfangen. Der macht das, also auch ein Lob an der Stelle, dass er das Ganze so mit mir mitmacht. Und war auch schön, die Leute halt wieder zu treffen. Und das war so, ja, das ging das Herz für mich ein bisschen auf. Da
Ja.
merkst du halt, dass wir IT so ein bisschen manchmal doch im Ponyhof sind, ne? Also ich glaube nicht, dass in jeder Branche das so funktionieren würde.
Das stimmt, ja.
Das ist mir nochmal so die Tage nochmal so aufgefallen.
Ich sehe gerade, ich habe im Dezember meine Booster-Impfung bekommen, was eine super, super coole Erfahrung war, weil ich war in Solingen im Impfzentrum und das lief fast schon zu gut ab. Ratzfatz durch, ratzfatz Spritze, Zertifikat gekriegt. Das war eine sehr positive Erfahrung bei aller Kritik, die man ja an Verwaltung und Regierung und allem gerne mal äußern, konstruktiv äußern darf. Das ganze, die ganze, also Impfzentrum Solingen kann ich da erstmal nur empfehlen. Das war sehr positiv.
Finde ich gut, dass man auch positive Erfahrungen macht. Ja.
Ja, wenn ich rante, muss ich auch ein bisschen was Positives
Ja.
sagen fürs Karma. Ja, dann hatten wir Weihnachten. Weihnachten war auch schön. Da kommen wir aber gleich
Ja.
nochmal dazu. Wir haben noch
Ja.
Konsum. Ja.
Weihnachten war, fand ich, also ich fand es cool, dass zumindest meine Familie das versucht hat, so normal wie möglich zu gestalten. So, das war für mich so ein bisschen wichtig gewesen, ne, nach dem ganzen Jahr. Und fand es ganz cool, dass das dann alle so mitgezogen haben.
Das kann ich, also fand ich auch für mich jetzt, weil wir haben eigentlich normal gefeiert, also dank Schnelltests. und sind eigentlich fast alle geboostert, also außer die kleinen Kinder, da geht's halt noch nicht. Und das war echt ein ganz klassisches Weihnachten. Mir ist zwar aufgefallen, es ist hier mit der ganzen Pandemie so ein bisschen schwieriger, in die Weihnachtsstimmung reinzukommen, aber als es einmal losgegangen war, als der Raclette-Grill erhitzt war.
Oh, hier, mach Raclette. Raclette ist so eigentlich bei uns so ein Silvester, Silvestergeschichte.
Ich habe dieses Jahr sogar die Raclette-Trinität quasi, weil ich einmal Raclette am Geburtstag meiner Frau hatte. Da gab es schon geiles Raclette und am ersten Feiertag gab es wieder Raclette. Und wenn wir jetzt Silvester feiern, kommt meine Schwester vorbei und da gibt es nochmal Raclette. Und jedes Mal so ein bisschen anders, weil jede Familie ja anscheinend Raclette anders macht. Und von daher jedes Mal so mit so einem anderen Touch.
Also ich habe Weihnachten habe ich das Klöße-Triple voll gemacht.
Oh, auch nicht schlecht.
Oh, ja, also Heiligabend gab es, also wenn wir schon über Essen reden.
Ja, dann lass uns jetzt mal durchgehen. Fangen wir mit Heiligabend an. Was gab es denn bei euch?
Bei uns gab es Klöße mit Rotkohl und Brechbohnen und dazu Fleisch. Also gab es Rindergulasch und falschen Hasen. Das ist halt so ein Hackbraten aus dem Ofen.
Genau. Bei uns durfte ich kochen mit meinem Onkel zusammen. Oh. Oder mit dem Onkel, nicht meinem Onkel, dem Onkel meiner Frau zusammen.
Das ist auch cool.
Und zwar gab es Burger.
Ja,
wirklich.
Das ist doch mal traditionelles Weihnachtsessen.
Aber jetzt pass auf. Ja. Also, es gab, wir haben die Buns selber gemacht. Erstmal mit Dinkelmehl, das war schon mal recht lecker. Und dann mit Walnüssen. Die waren richtig lecker, ist noch richtig gut aufgegangen, das Rezept. Und auf dem Burger waren dann Feldsalat, Cranberry-Marmelade, weil wir keine Preiselbeeren gekriegt haben, war das unsere Alternative. Dann
da hättest du mich anrufen können, wir haben hier noch halbes Kilo Preiselbeeren-Marmelade stehen.
Ja, verdammt, aber nächstes Mal. Darauf war dann selbstgemachte Zwiebelmarmelade, die war richtig geil. Richtig schönes Rezept. Waren aber auch nur drei Zutaten. Rote Zwiebeln, Ahornsirup und Wein. Mit extra Schuss Wein, weil Weihnachten ist. Ne? Ja, da drauf dann schön gebratene Entenbrust. Ja, und dann gab es noch mal ein paar Wiederholungen mit Camembert oben drüber. Mega lecker. War richtig, richtig gut. Also das Rezept war richtig gut und ich habe es irgendwie mit dem Onkel zusammen gemeinsam umgesetzt bekommen, weil wir irgendwie da reingequatscht wurden, dass wir Heiligabend doch kochen sollten. Ja.
Aber ist auch noch nicht. Ja, aber bei dir mache ich ja wieder keine Gedanken, dass es nicht funktioniert. So, am ersten Weihnachtstag mussten Axel und ich kochen. Aber wir haben das schlau gemacht. Wir haben nämlich schon 2 Wochen vorher einen Weihnachtsessen-Testlauf gemacht. Deswegen wussten wir, was da kommt. Und da gab es halt Ente. Wie Barbaria-Ente war das. Also so eine große Ente war das. Und weil mein Bruder kam, den muss man mal für 2 Leute zählen. So gab es 2 Enten. Und dazu selbstgemachte Klöße. Und meine Mama hat selbstgemachten Rotkohl mitgebracht. Und damit war Klöße Nummer 2 dann. Check.
Ja.
Und zum Nachtisch, das ist traditionell bei meiner Familie. Das ist so eine Mohnspeise. Nennt sich Makufki. Und das ist halt Mohn eingekocht mit in Milch und dann halt mit Milchbrötchen in so Schichten und mit Nüssen und sowas. Das gibt's bei uns nur zu Weihnachten. Hat meine Mama mir auch dann auch mitgebracht zum Nachtisch. Fand ich auch super.
Bei uns gab es da das Raclette in der Fassung, dass, ich sag mal, mehr gegrillt wurde auf den Platten oben.
Ja, aber das ist auch das typisch Raclette.
Weil wir kaufen immer in den Niederlanden, da gibt es dann so Fleischplatten quasi, wo auch mal Wild und so dabei ist oder ein bisschen exotischeres Fleisch. Und dann haben wir noch woanders irgendwo Putenbrust gekauft, die richtig, richtig gut war. Und da war, sagen wir mal, beim Raclette in der Fassung der Schwerpunkt eher auf diesem Grill, also war eher ein Tischgrill und unten drunter waren halt ab und zu mal so ein paar Fändchen, aber es ging mehr um die Platte oben drauf als um die Fändchen. Genau, das war das. Und ich glaube, das andere. Doch, und dann gab es Kuchen, und zwar hat Daniel gebacken. Hm. Ich habe einen Christstollen selber gemacht. Und zwar habe ich den schon am ersten Advent vorbereitet gehabt.
Ja, die müssen ja gut durchziehen, ne?
Genau, und dann war der, naja, also bis vom ersten Advent bis Heiligabend, sind 4 Wochen, in Alufolie und allem eingepackt, dass da keine Luft dran kommt, in einem dunklen Ort. Ich habe nicht reingeguckt, nichts gemacht. Ja, am 23. das erste Mal vorsichtig die Folie entfernt, um zu gucken, was da entstanden war. Aber es war sehr lecker, kam auch sehr gut an, darf ich nächstes Jahr wieder machen. Echt aufwendig, obwohl ich die Einsteiger-Variante gemacht habe, aber auch sehr lecker. Der ging weg wie sonst was, obwohl es vorher Raclette gab, also muss geschmeckt haben.
Ja, aber du weißt doch, es gibt einen süßen Magen oder einen herzhaften Magen.
Ja, meine Oma hat immer gesagt, der Nachtisch, ja, der ist ja meistens weicher, der geht so in die Zwischenräume im Magen. Deshalb passt das noch rein. Das ist
auch eine gute Assoziation. Ich habe jetzt gelernt, im Japanischen gibt es ein extra Wort für den süßen Magen.
Oh.
Aber das müsste ich nochmal nachschlagen, was das genau heißt. Aber da, die haben auch ein spezielles Wort dafür. Ja, aber also ich habe ja versprochen, ich mache die Klöße, den Trippel, Klöße Trippel. Und am zweiten Weihnachtstag gab es wieder Klöße, aber diesmal mit einem Sauerbraten und Spitzkohl. Da waren wir bei Oma beim Essen. Und da gab es auch zum Nachtisch, gab es da so ein, das war kein Schokopudding, das war Schoko mit P. Fällt mir nicht ein, aber irgendwas mit war sehr schokoladig, war sehr mächtig. Aber ja, war halt Weihnachten. Und jetzt muss ich wieder von meiner Zuckerschocks wieder irgendwie runterkommen, ja.
Nee, bei uns gab es am zweiten Feiertag nicht wirklich was. Wir wollten eigentlich dann abends Hirschsteaks essen. Hatten die auch rausgeholt, hatten aber alle, hatten keinen Bock, erstens zu kochen und hatten auch nicht so einen riesigen Hunger. Ne? Also wir waren ja gemästet von dem vorher, ja. Und wir hatten auch noch nachmittags so ein bisschen Reste von dem Stollen und andere süße Sachen gegessen. Und dann habe ich wirklich, davon fast nicht erzählt, am zweiten Feiertag habe ich eine Spaghetti Aglio e Olio gemacht, was ich immer falsch ausspreche bestimmt, also mit Knoblauch und Olivenöl, und ich mache da immer noch Petersilie rein, und diesmal habe ich noch Tomaten reingemacht und sowas. Also so ein ganz einfaches Nudelgericht, weil das halt in 20 Minuten fertig ist und lecker schmeckt und den Kühlschrank auch ein bisschen geleert hat, weil man dann noch so ein paar Sachen, ein paar Reste verwerten konnte. Genau, also nicht so ein weihnachtliches Essen, aber war trotzdem irgendwie genau das Richtige zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen. Also ja.
Kann ich aber nachvollziehen. Also hätte Oma jetzt nicht zum Essen eingeladen, dann hätten wir wahrscheinlich am zweiten Weihnachtstag auch Reste Essen gemacht. Von daher passt das schon. Ja, mit Backen, der Plätzchen habe ich, ich habe den 24. nachmittags, da hatten wir ein paar Stunden noch Zeit gehabt. Und da habe ich irgendwie einen Hieb abbekommen und dann habe ich nochmal Plätzchen gebacken. Und ich habe das gemacht, was man nicht machen sollte, aber ich habe dann neue Rezepte ausprobiert. Denn ich hatte am Anfang vom Dezember Zimtstände gemacht, aber die waren ein bisschen zu hart geworden. Und da habe ich nochmal ein anderes Rezept und die sind dann gelungen. Und da gab es halt Spritzgebäck, Zimtsterne und Vanillegipfel. Und ja.
Lecker. Ja, die hatten wir vorher schon alle gemacht, haben auch schon viele von vorher gegessen, muss man sagen. Ja. Aber dann ging es uns ja Weihnachten ganz gut. Und damit haben wir das Jahr dann quasi abgeschlossen.
Genau. Was ich vergessen hatte noch zu erwähnen, was auch sehr cool war im Jahr noch, dass Spiele-Nachmittage bei uns wieder aufgelebt worden ist. Angefangen mit Remote und dann später halt mit den Nachbarn treffen wir uns einmal die Woche jetzt nach dem Abend zum Spiele, Brettspiel spielen. Das ist jetzt so meine geheime Quelle für die Konsumspalte. Wenn ihr so wundert, warum die Sandra mal so neue Brettspiele hat, das liegt einfach daran, dass die Nachbarn halt eine sehr, sehr, sehr große Brettspielsammlung haben. Und das will natürlich durchgezockt werden.
Ja, wir haben auch noch mal ein paar Spiele für uns jetzt so entdeckt. Oder auch ein paar Spiele, die wir gekauft haben, aber nicht so gespielt haben. Da sind wir jetzt auch wieder fleißiger dabei. Das ist auch was sehr Positives. Ja. Ja. Und weil du es erwähnt hast, muss ich auch erwähnen, ich hatte ja auch Geburtstag, war auch positiv im Dezember. Und ja. Jetzt Ja.
Aber das ist doch eine super Überleitung zum zu. Nee, noch
Nee,
nicht.
nee, eben nicht.
Noch nicht. Noch nicht. Scheiße.
Wir brechen noch mal kurz mit
Nee.
Weihnachten ab, ne? Wenn ihr noch ein
Genau.
bisschen Weihnachtsflows aus den Familien Parsig und Zensis braucht, müsst ihr noch mal kurz warten oder unten die Chapter Marks nutzen, denn wir haben noch einen Termin, den wir ankündigen müssen.
Genau. Und zwar unser erster Review-Session ist am 28.01. um 19 Uhr in Discord wieder. Wir machen aber diesmal Timebox, also nur eine Stunde, also eine Stunde. Und ja, wir freuen uns wieder, wenn ihr dabei seid. Wir haben auch extra jetzt einen neuen Video-Channel. Ja, ist ein Video-Channel. Und
Oder
ein
Audio, den kannst du für
Audio-Channel.
beides nehmen. Also
Ja,
du kannst
genau.
Audio und du kannst ein Video drin starten.
Okay, dann in Discord eingerichtet und da würden wir halt dieses Experiment mal wagen, gucken, wie es ankommt, wie es bei uns ankommt. Und wenn wir das für doof empfinden, wenn wir es wieder einstampfen, wenn wir es für gut befinden, machen wir es natürlich dann wieder weiter.
Genau, und ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir halt Oktober, November und Dezember dann besprechen, ne? Vielleicht auch nur November und Dezember, weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Ich glaube, da musst du folgen, ab welcher Folge, sag mal so. Ich glaube, das ist ja für die Zuhörer einfacher, wenn wir sagen, ab welcher Folge.
Ja, also lass mal gucken. Sollen wir ab 12 sagen? Also, weil im
Dann
Oktober ist
machen.
noch die Folge, wo du wiederkamst.
Ja, die können wir gerne überspringen.
Dann fangen wir ab
Es
dem, ja.
ist. Wir machen mal ab Folge 12.
Genau, und das heißt, dann geht es dann. Wenn ihr dann nochmal jetzt so durch die Folgen guckt oder hört und sagt, hey, lass uns nochmal darüber sprechen. Und diese Folge würde ich jetzt noch mit reinziehen. Ne?
Ja, also wir sagen ab Folge 12, so mal so.
Genau, ab 12, Folge 12 und diese hier, also wenn ihr jetzt über TDD zum Beispiel sprechen wollt oder über unser Weihnachtsessen, dann genau, und wir überlegen uns noch ein Format, wie wir das genau dann machen. Wir werden es aber ein bisschen aktiver moderieren, damit wir
Moderieren.
da so ein bisschen Struktur. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, dass wir durch die Folgen dann einzeln durchgehen und nochmal drüber sprechen und so ein Feedback einsammeln. Und dann, ja, wenn ihr dann Themen habt oder Rückmeldungen, dann,
Also es wird auch nichts aufgenommen oder nichts veröffentlicht, was aber passieren kann, dass wir doch noch mal ein Follow-up hier im Podcast dann machen.
genau, aber dann erwähnen wir euch nicht unbedingt oder
Genau.
ja. Wir machen das dann ganz
Also oder
entspannt.
wenn ihr erwähnt werden wollt, dann können wir es natürlich auch tun.
Wenn wir es auch wollen. Also eher
Genau.
nicht, aber schauen wir mal. Schauen wir mal.
Alles, wie war das? Alles kann, nichts muss, ne?
Genau, also wichtig ist für alle, die dann kommen, und ich wiederhole es gern nochmal, also am 28.01. um 19 Uhr. Dann kommt ihr einfach rein, dann quatschen wir ein bisschen über die Folgen.
Da wird noch nichts aufgenommen,
Da wird
so
nichts
wie
aufgenommen,
beim
nichts. Genau.
wie beim Weihnachtsplausch.
Genau, und eigentlich können wir ja sagen, wir machen ein richtiges Review, das heißt, wir gucken zurück. Aber wenn natürlich dann Themen aufkommen, die wir noch besprechen wollen oder müssen, dann machen wir das. Ich glaube, wir haben auch aus dem Weihnachtsplausch noch. Genau, wir haben noch zwei Themen sogar rausgeholt aus dem Weihnachtsplausch. Oder waren es sogar drei? Ich weiß nicht, wo die Gin-Karte herkommt.
Die kommt aus dem Weihnachtsplausch. Die kommt, nee, die kam aus der Folge, aber die wurde nochmal geteasert im Weihnachtsplausch, dass wir auf jeden Fall die Gin-Folge machen
Da
müssen.
habe ich gestern einen super leckeren Gin geschenkt bekommen. Ja, das muss ich dran
Ja.
denken. Genau, dann
Genau.
Setup
Dann
für einen
Setup für einen.
Developerin.
Das war auch ein Hörerwunsch.
Genau,
Und
und
dann nochmal, wie wir Podcast aufnehmen, wurde auch nochmal gewünscht, dass wir darüber mal sprechen. Also, ihr seht, eure Wünsche werden bei uns berücksichtigt.
vielleicht holen wir die sogar irgendwann noch mal ein bisschen höher, die Karten, dass wir die auch zeitnah besprechen. Können wir mal gucken. Ja, also Themen haben wir nicht zu wenige gerade, aber wir arbeiten das alles ab in guter, agiler Manier.
Genau, wir merken irgendwie, ja, manche Karten sind auch wieder komplett gelöscht worden, ne? Weil wir dann festgestellt haben, nee, irgendwie dann doch nicht und ja. Aber die Hörerwünsche, also wenn ihr uns nach einer Statistik jetzt fragt, die Hörerwünsche haben wir bisher immer berücksichtigt und wenn auch nicht sofort zumindest, wird das hier fein säuberlich dokumentiert.
Genau, und falls ihr sagt, ich habe mir doch mal was gewünscht und das kam jetzt schon seit X Monaten nicht oder schon so lange nicht. Ihr könnt auch gerne mal nachfragen. Also ja. Kann natürlich sein, dass wir dann nur sagen, ups, ist untergegangen oder haben wir schon besprochen, aber grundsätzlich genau. Gerne, also wir sind da auch gewillt, alle Themen, die da kommen, zu besprechen und ja, wie bei den Büchern, auch bei den Themen sind eure Vorschläge sehr gern gesehen und damit kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, deren vollen Namen ich nicht mehr sagen kann, um auch einmal in dieser Folge...
AK Sandras Spalte.
Ja, aber diesmal ist ja 50-50, wobei du auch hier diesmal wieder ein bisschen führst, aber ja, unsere Konsumspalte.
Das ist aber nicht, dass ihr denkt, also wir machen daraus keine Challenge, auch wenn das immer so ein bisschen danach klingt.
Nee, weil ich sie auch verlieren würde. Nee, also ist keine Challenge,
hat sich jetzt so ergeben. Würde ich mal sagen.
Genau, das hat sich so ergeben. Wir haben mal so ein bisschen geguckt, was ist denn so passiert? Und die Sandra, die kann zocken jetzt erstmal.
Ja. Ich habe von meinen Göttergatten habe ich einen Xbox-Controller geschenkt bekommen. Das habe ich mir gewünscht, weil, den anderen beim Zocken zuzuschauen, ist ein bisschen doch lang, manchmal langweilig. Und es gibt Spiele wie zum Beispiel Forza Motorsport 7, was man auch zu zweit am einen Gerät spielen könnte. Und da habe ich mir einen zweiten Xbox-Controller gewünscht. Und das war ich weiß nicht, ob das ein guter Wunsch war, weil jetzt zockt mich gerade bei Forza ich ab. Ich glaube, von 10 Rennen habe ich gerade mal eins gewonnen. Ich muss noch einmal an der Performance arbeiten. Und ich nehme es mal an den Sporn. Und dann habe ich mir selber ein Geschenk gemacht. Ich habe mir nämlich für das Switch Lite geholt. Und dazu gab es zwei Spiele, nämlich Street of Rage 4 und Tony Hawk. Die habe ich noch nicht angespielt, dazu kann ich noch nicht sagen, das kommt vielleicht in späteren Folgen, denn mein Nachbar hat mir Wolfenstein ausgeliehen. die französische Ausgabe, nicht, dass ich Französisch dann lerne, aber die ist halt, die deutsche ist wohl, da sind ein paar Szenen halt rausgeschnitten oder halt für zensiert und die französische halt nicht. Und dann spiele ich das jetzt auf Englisch und ja. Und der Ego-Shooter auf eine Switch, das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich bin mich da am Durchkämpfen. Und was ich auch sehr erwähnenswerte, was meine Mama von uns bekommen hat, nämlich eine Puzzlematte, denn ich habe sie ein bisschen mit Puzzle angefixt, aber manchmal braucht ein Esstisch doch, wenn man in Besuch kommt und dann mir eine Puzzlematte geschenkt. Und ja, das war, würde ich mal sagen, eine gute Investition in der Sicht, aber der Daniel wird euch nachher sagen, das kann man noch toppen mit der Puzzlematte.
Genau, ist nämlich keine Challenge, aber meine Frau puzzelt auch sehr gerne und die hat keine Puzzlematte. Das scheint so ein bisschen Geschmackssache zu sein. Ich puzzle selber nicht, von daher kann ich jetzt nur zitieren, aber bei der Puzzlematte hat man wohl, wenn man ein bisschen Pech hat, das Problem, dass man auch mal ein Puzzle kaputt macht oder so, wenn man das falsch aufrollt oder das geht nicht immer so, wie man das gerne hätte oder, ne, also es kann auch mal umständlich sein. Klar, du willst dann ein Puzzle, was aus vielen Teilen steht, irgendwie wegbringen. Und deshalb hat die so ein Puzzlebrett im Wohnzimmer liegen gehabt. Und da war einfach das Problem, dass sie dann da vorsitzt oder kniet und dann die ganze Zeit darüber gebeugt ist und das geht auf den Rücken. Und dann habe ich mich mit meinem Schwager zusammengetan und dann haben wir einen Puzzletisch gebaut. Das heißt, wir haben eine Platte schön mit Filz bezogen. Dann haben wir da noch einen Rahmen drumherum, so einen leichten gemacht, damit die Puzzleteile nicht runterrutschen können. Und Beine, die man reinstecken kann. Das heißt, ich kann den auch leichter auseinandernehmen und ja, das ist eigentlich ganz praktisch. Es ist jetzt so, dass sie quasi da drunter sitzen kann. Das heißt, sie kann auch im Schneidersitz sich unter den Tisch setzen oder an den Tisch setzen und dann da drauf in Ruhe puzzeln. Das war so mein November-Dezember-Projekt, weil ich immer zu meinem Schwager fahren musste, weil der die passende Werkstatt hatte, dass wir dann weiter dran arbeiten konnten. Ja, und das war so mein Geschenk für meine Frau, neben so ein paar anderen Sachen, aber das war so das Hauptgeschenk. Und ich habe geschenkt bekommen von der ganzen Familie eine neue Armbanduhr. Habe ich mir auch schon gewünscht, weil mein Schwager letztes Jahr von derselben Marke eine bekommen hat, die ich super schick fand. Und da haben wir auch alle zusammengelegt, damit sich das so rentiert oder damit das so passt. Und das ist eine von der Marke Holzkern. Und was ich an denen so mag, das empfehle ich sie hier auch, ist, dass die viele Teile aus Holz haben. Es gibt auch Uhren, die fast komplett aus Holz sind. Also bei ein paar Teilen klappt es nicht, logischerweise, aber ne, so das Gehäuse, alles ist aus Holz. Und Ja, da habe ich eine schöne Uhr bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Die trage ich jetzt ein bisschen analoger im nächsten Jahr.
Yeah. Finde ich gut. Ich habe auch analoge Armbanduhren. Und das ist nochmal was anderes, als mit einer Smartwatch durch die Gegend zu laufen.
Ja, finde ich auch. Und genau, das war die Bescherung.
Also die Highlight der Bescherung.
Die Highlight der Bescherung. Also alles haben wir jetzt auch nicht genau, aber ja, das waren
Ja, das war 2021, würde ich sagen.
ja, war ein schönes Jahr, oder?
Ja.
Ja, ne?
Im
Also
Großen und Ganzen, ja.
im Großen und Ganzen, ja. Muss man nicht eins zu eins so wiederholen, aber viele Teile
Nee,
davon.
ich kann auf ein paar Ereignisse gerne verzichten. Aber ja, war ja. Aber ich auch im Allen kann man immer was Positives für sich ziehen, finde ich.
Ja.
Ja. Ja, dann an der Stelle wünsche ich dir einen guten Rutsch.
Ja, den
Wir
wünsche
hören
ich
uns ja.
dir auch und den Hörern einen guten Rutsch gehabt zu haben, weil ich nicht glaube,
Genau.
dass ich die Folge diese Woche noch fertig mache.
Nein, das kriege ich auch nicht hin mit der Shownotes. Also wenn du schon mit dem Schneiden nicht hinkriegst, ich würde es zumindest mit der Shownotes nicht hinkriegen.
Vielleicht am Wochenende. Also wir haben jetzt gerade den 29. Dezember und deshalb wird es Anfang nächsten Jahres, also für uns nächsten Jahres, für euch diesen Jahres sein. Ja. Und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall für das neue Jahr nur das Beste, vor allem Gesundheit. Und dann, dass alles, was ihr euch so vorgenommen habt, funktioniert. Dass euch nächstes Ende des Jahres besser geht als Anfang des Jahres oder mindestens genauso gut. Dass ihr glücklich und zufrieden seid und dass ihr uns die Treue haltet und ja, wir weiter so schön für euch Podcasts machen können. Und ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Gerne auch positive Rezensionen bei der einen oder anderen Plattform. Wenn ihr da mal ein paar Minuten habt, Anfang des Jahres, wäre das echt toll. Und ja, von daher würde ich sagen, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir haben fast die 2 Stunden erreicht. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal
Tschüss,
und
tschüss. Ah.
tschüss.